Wir wollten ja letzte Woche schon Podcast aufnehmen, aber wir waren ja alle, oder ich war krank auch unter anderem. Und dann war ich Montag und Dienstag halt sogar zu Hause, weil es mir halt nicht gut ging, bin ich zur Arbeit gegangen. Und dann, wenn ich krank bin, dann bin ich so, also dann verhalte ich mich richtig wie ein Mann. Dann habe ich am Abend des ersten Tages, wo ich krank bin, schon vergessen, wie es ist, wenn man gesund ist.
Ja. Yeah.
Und benehme mich auch dementsprechend. Und wenn
denkst du, es bleibt einfach für immer so.
Genau. Weil, und weiß halt einfach nicht mehr, wie es sich anders anfühlt.
Ja, ja.
Und weil ich auch weiß, dass ich halt dann anderen Leuten um mich herum auf den Sack gehe, bin ich halt dann, war diesmal auch ganz gut, dass ich halt alleine war und krank war. Und dann bin ich Montag früh los, einkaufen und habe halt so Zitrone und Ingwer geholt und was zu essen und so, dass ich halt mich da auskurieren kann. Und habe halt so Jogginghose angezogen und Kapuze ins Gesicht gezogen und so, weil ich halt krank und eklig unterwegs war, so, ne? Und gehe halt durch den Trabeplatz und dann kommt so ein Typ auf mich zu, den ich, also ich kenne ihn auch nicht. Und er bleibt so neben mir stehen und sagt so, ey Junge, wie schaffst du es eigentlich, dass du jeden Morgen so fresh aussiehst, Alter? und geht weiter.
Herzlich willkommen zu 10, 2, 4. Ich bin Johannes. Heute zu Gast, hätte ich fast gesagt, Fabio.
Konnichiwa.
Und Paul.
Hallo.
Und Kiso.
Moin.
Ihr wart schon so lange nicht mehr im Podcast-Studio-Setup, dass ich einfach fest davon ausgegangen bin, dass ihr zu Gast seid und nicht einfach hierher
gehört. Oder Teil des Teams,
ja. Ja, das tut mir total leid. Hier wechselt ihr auch ständig. Also es ist ja auch immer wieder was Neues. Wir sind hier ständig beschäftigt mit irgendwelchen...
Du wirst doch älter, du kannst die ganzen Gesichter nicht mehr merken, die hier durchkommen.
So einfach, ihr jungen Leute sehen auch alle gleich aus. Ja? Ihr jungen Leute, ihr habt ja auch alle keinen Geschmack mehr und keinen Stil mehr und seht jetzt alle nur noch aus wie so Lemminge. Mhm. Wie sind wir jetzt da hingekommen?
Wow.
Oder sind wir jetzt da hingekommen?
Sagt Johannes mit Vollbart und Karo-Head.
Ohne ja. Ganze, hey. Das ist.
Was sind das überhaupt für Socken? Ich habe dich das wirklich vor dem Podcast nicht gefragt, deswegen muss ich das jetzt fragen.
Ich habe, für alle, die es nicht sehen, ich habe Socken an, wo die heilige Maria drauf ist.
Ach, das ist, soll das sein?
Ja, okay. Ich finde, man kann die Mutter Gottes schon mal
auf seinen
mal
Socken repräsentieren.
Ja, man kann die grundsätzlich repräsentieren.
In seinem Fußschweiß baden.
Du betest also auch eher mit den Füßen und nicht mit den Händen.
Nö, das ist einfach nur represent. So, weißt du, manche Leute haben halt irgendwie Socken von FC Bayern oder so und ich habe Socken, wo
Maria drauf ist.
So, ich bin Maria-Fan. Wer ist es nicht? Chriso.
Da bist du bei mir an der falschen Adresse auf jeden Fall.
Wir sind alle so ungläubig. Das ist echt heftig. Ja, wir sind wieder da. Wir haben ein bisschen Päuschen gemacht.
Sommerpause.
Nee, das war ja eher eine Herbstpause. Wir haben ja lustigerweise eine Sommerpause schon angesagt gehabt, hatten dann auch wirklich 3 Wochen nichts gemacht und dann eine Folge nach dem Sommer gemacht, um dann wieder 3 Wochen Pause zu machen.
Wir brauchen halt viel Pause, ne? Das ist halt schon mental fordernd, was wir tun.
Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach.
Nee. Aber du hast auf jeden Fall die Pause gut genutzt, Johannes.
Ich habe die Pause gut genutzt und habe mir gedacht, der Chriso fährt immer random in irgendwelche komischen Länder. Und nur um danach hier anzugeben. Ich glaube nicht, dass Chriso die Sachen, die er da macht, also die von denen er
erlebt hat,
auch tatsächlich erlebt hat. Und dachte ich, das Gleiche kann ich ja auch machen. Du brauchst nur ein Ticket, ja, mit einem exotischen Ziel drauf und schon bekommst du Props von allen. Du hast nichts erreicht in deinem Leben, außer dass du dieses Ticket gekauft hast und schon gibt's Props. Ich war in Japan, ja.
Endlich hat es einer von uns geschafft. Das Lustige war übrigens, weil du erzählt hast, dass das auch nicht ganz so billig war, nach Japan zu fliegen. Und dann habe ich mich heute mit 2 Kommilitonen unterhalten, die ich heute wieder getroffen habe, weil die Uni diese Woche wieder losging. Mhm. Und die waren halt auch in Japan, aber für 3 Wochen. Mhm.
Also sind sie reicher als
und Johannes. Und hast du die getroffen?
Sind sie reicher als Johannes?
Nee, ich glaube nicht.
Das also Land ist ja recht klein
hätte
auch.
Hätte sein können.
Also der Witz ist ja, um schon den ersten Funfact zu Japan zu droppen, wahrscheinlich wäre es mir aufgefallen, hätte ich sie gesehen, weil in Japan gibt es einfach niemanden, der nicht ausschaut wie ein Japaner. Außer 10 Touristen. Das ist mir wirklich aufgefallen. Es ist eine beängstigend homogene Masse. Ich war jetzt noch nicht in China oder so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mir in China genauso extrem auffallen würde. Aber das ist
eigentlich schon Rassismus gerade.
Ohne Scheiß. Japaner beängstigend homogene
Masse. Naja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ja. Homogen bezogen auf das
homogen.
Da extrem, dass dir richtig auffällt, dass es keine anderen offensichtlich andere Nationen gibt.
Keine anderen Einflüsse meinst du damit auch?
Nee, auch keine andere Nation. Also du siehst da wirklich die Westlichen, die du siehst, das sind offensichtlich Australier oder Amerikaner, die auf die Touris sind. Mhm. Und so viele sind es nicht. Ich war jetzt auch ein bisschen außerhalb der Saison dort. Ich habe dann auch so ein bisschen nachrecherchiert, als uns das so bewusst geworden ist. Und tatsächlich gibt es irgendwie, ich glaube, in Japan leben 100 Millionen Leute. Irgendwie sowas.
Das ist sonst raus.
So schaut mal in die Schattenreaktion. die größte, also die einzige Sache, die ich mir gemerkt habe, die größte
127 Millionen.
127 Millionen, ja. Und die größte Migrantengruppe sind Koreaner. Und das sind 600.000.
Also quasi nichts.
Also nichts. Und die 600.000 fallen nicht mal auf.
Ja, aber sag mal, du warst doch in Tokio auch.
Ich war in Tokio,
noch,
ne? Ja.
Und Tokio ist ja schon eine krasse Weltstadt und so. Und auch für Mode und so teilweise. Da muss es doch auch. Ich meine, in Berlin gibt es ja auch nicht nur Berliner. Weißt du, was ich meine? Fällt das auch nicht auf, oder was?
Aber ich glaube, das Problem ist, wenn ich kurz reinspringen darf, Entschuldigung.
Ich spring mal rein.
Das hat, dass Japan im Gegensatz zu Deutschland oder den USA oder fast allen anderen Ländern irgendwie überhaupt keine Geschichte von Migration hat. Ne? Die haben sich halt jahrhundertelang abgeschottet und da kam nie jemand nach und geöffnet haben sich ja auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg und ich glaube, die haben auch recht strikte Einreisebestimmungen und so weiter. Mhm. Die wollen halt, also so das Land Japan will eigentlich auch nicht, dass da Leute hinkommen.
Mhm. Na toll, Johannes.
Also als Gast, ja, als Gast freuen sie sich einen Keks, wenn du da bist. Und das ist dann, sag mal, was ist das jetzt hier? Habe ich die Sprüche gemacht, als du in deinem komischen Ländern da warst? Mensch, Chriso.
Ist das nicht alles, China?
Das ist alles China gewesen. Das ist alles. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also um das nochmal wieder auf die eine Seite zu kehren, ja, sie wollen offensichtlich, Migration ist nicht so ihr Ding. Sie haben keinen Bock, dass da irgendwie ihr heiliges Japan und ihre perfekte Gesellschaft, die sie sich da geschmiedet haben, von irgendwelchen Leuten, die woanders herkommen, kaputt gemacht werden. Auf der anderen Seite sind sie schon brutal gastfreundlich. Also du bist halt auch ein bisschen was Besonderes. Das ist jetzt nicht so, dass sie da jetzt irgendwie alle sich um dich rumstellen und sagen, Mensch aus Europa. Aber sie sind super höflich, klar, aber auch super freundlich. Und wenn du es schaffst, mit ihnen so ein bisschen in eine Kommunikation zu gehen, weil sie auch sehr zurückhaltend sind, dann sind sie total offen und interessiert und holen ihr schlechtestes Englisch raus, was sie irgendwie so in der Jackentasche haben und sagen drei Brocken und freuen sich und wir waren irgendwie in einem Laden und das war wirklich fernab von so, du bist da hier eine Bedienung oder eine Servicekraft in einem Laden und bist nett zu deinem Kunden, so, die war total, die hat sich gefreut, die hat dann sofort ihr iPad geholt und hat dann versucht, die Sachen, die sie uns auf Japanisch versucht hat zu erklären, da reinzuhacken und hat uns das immer gezeigt und dann war so, ja, okay, ja, das ist der erste Laden, ja, das ist ja toll und so, also sie war total drin und hat so, wie lange bleibt ihr und was macht ihr und wo kommt ihr her und das fand ich ganz charmant eigentlich.
Hast du Germany gesagt oder hast du Berlin gesagt?
Ich habe lustigerweise immer aus Reflex Berlin gesagt, aber habe dann auch immer Germany hinten dran gehangen und das finden sie auch ziemlich cool. Mhm. Ich hatte auch zwei Situationen, wo wir ein bisschen raus aus den Großstädten waren und so ein bisschen in ländlicherer Umgebung unterwegs waren. Da haben uns unabhängig voneinander zwei ältere Herren einfach so quasi im öffentlichen Leben angesprochen und haben gefragt, where are you coming from? Und als wir, was ich super beeindruckend fand, weil das Englisch wirklich nicht ihre große Stärke ist. Und dann meinte ich irgendwie Germany und dann eher, Japanese people like German people. Das fand ich so goldig einfach. Da habe ich nur gesagt, ja, German people also like Japanese people. Ihr alten Homies, genau. Das war.
Aber heißt, die Kommunikation war schon erschwert auch, ja? Also ich meine jetzt zum Beispiel in der Restaurantsituation, die du gerade beschrieben hast, wenn sie die ganze Zeit ja übersetzen musste und ihr habt darauf geantwortet, hat sie das verstanden,
also,
oder?
Ja, es gibt, also du musst schon so mit Händen und Füßen und sehr deutlich und dann klappt es schon irgendwie und in den Restaurants und Kneipen, wo wir waren, klar, du fragst dann nach dem englischen Menü und in einer Stadt wie Tokio, die Läden, die offensichtlich auch mal einen Touri zu sehen bekommen und also das ist schon eine Touri-Stadt, das sind auch Touris, wir waren ein bisschen außerhalb der Touri-Zeit da, dementsprechend haben wir es nicht so extrem gesehen, ich glaube, wenn du in den Hauptsaison da bist, vor allem so hier Kirschblütenfest und so im Frühling, ich glaube, da geht es schon anders ab, also das kann auch einfach nur eine bisschen schräge Wahrnehmung von mir gewesen sein, als ich irgendwie jetzt da war, aber in Restaurants und so gibst du ein englisches Menü und dann zeigst du drauf, was du haben willst und dann sagt sie es, aber sie sprechen auch irgendwie eisenhart dann auch Japanisch mit dir, weil sie nicht anders wissen und sie halt auch so, es gibt so brutal viele Rituale, die einfach so immer gemacht werden müssen und da denken die wahrscheinlich auch gar nicht mal drüber nach. Also was mir so aufgefallen ist einfach, das Bezahlen ist schon so eine Zeremonie für sich, ja. Dann tippen sie das entweder in ihre Kasse ein oder zeigen es dir auf dem Taschenrechner, wie viel es kostet. Und dann gibst du dein Geld und dann nehmen sie es mit zwei Händen und verbeugen sich erstmal und dann legen sie das Geld irgendwie hin und sagen dann, wie viel Geld du ihnen gegeben hast. Dann rechnen sie aus, wie viel Geld du zurückbekommst, sagen, das bekommst du zurück, holen das Geld aus dem Ding raus, falten erstmal so die Scheine so vor dir auf, dass du jeden einzelnen Schein siehst, klappen es dann wieder zusammen und geben es dir und legen dann so das Kleingeld oben drauf und das sagen die halt alles so monoton in dem Japanisch auf. Ja. Keine Ahnung, du gehst davon aus, dass sie die Scheine gezählt haben, weil ich einfach nicht weiß, was sie gesagt haben. Aber
wer weiß, was sie wirklich gesagt haben. Gib dein Geld, du weißer Teufel.
Ich wollte auch was mit weißer Teufel sagen. die sind auch gelassener, was diese Sprachbarriere anbelangt, oder? Also die sind ja, ohne jetzt irgendein Fettnäpfchen zu treten, aber da scheint so eine grundpositive Einstellung zu sein, anders als bei uns, wenn da die Sprachbarriere ist, dass du irgendwie so, warum verstehst du mich nicht? Ich glaube, es ist bei denen einfach.
Langsam und laut sprechen.
Genau.
Das ist ja das, wie man es hier gerne macht,
aber trotzdem
auf Deutsch.
Ich habe gelesen, das ist mir aber nicht passiert, dass es wohl nicht ungewöhnlich ist, dass du, dass auch so Schulkinder, wenn die checken, dass du Englisch sprichst, dich irgendwie ansprechen und irgendwie ihre paar englischen Floskeln irgendwie von sich geben. Die lernen Englisch, soweit ich weiß. Es ist, glaube ich, einfach nur im Grunde, also auf der einen Seite ähnlich wie in Deutschland, das, was sie an Medien und Sachen konsumieren, ist einfach japanisch.
Ja.
Sie sind einfach, also es gibt natürlich auch bestimmt auch mal einen englischen Film und das ist amerikanische Popkultur ist auch vor allem bei der Jugend extrem wichtig, aber wahrscheinlich auch alles synchronisiert. Also im Fernsehen habe ich jedenfalls nichts, kein englischsprachiges Format gesehen, was irgendwie so à la Dänemark dann irgendwie trotzdem auf Englisch gesprochen wird. Das heißt, du hast auf der einen Seite, genauso wie in Deutschland, so dieses komplett auf diese Sprache zugeschnittene Welt und Medien und alles Mögliche. Und dann ist, glaube ich, die sprachliche Sprache, da bist du wahrscheinlich besser drin als ich, aber wie die Sprache funktioniert, wie Japanisch funktioniert, ist einfach so extrem unterschiedlich zu dem, was wir mit diesen angelsächsischen Sprachen haben. Dass das für sie auch wirklich schwer ist, glaube ich. Also die lernen das bestimmt Englisch, aber dass sie dann mal so in so einen Flow kommen, wie, glaube ich, wir alle irgendwie wären, wenn wir mal ein bisschen mit einem Amerikaner sprechen würden, habe ich jetzt nicht bemerkt. Aber natürlich, du hast, wir sind da mit einem, wir haben uns den Japan Rail Pass besorgt, was ein Zugticket ist, so, was du dir nur als Ausländer kaufen kannst und auch nur im Ausland kaufen kannst. Und damit kannst du quasi dann für bestimmte Tage alle Schnellzüge und alle Regionalbahnen benutzen.
In ganz Japan?
Ganz Japan, ja.
Ah, okay.
Also es gibt verschiedene Tickets. Du kannst auch nur gewisse Regionen kaufen, aber es gibt auch eins, was du ganz Japan benutzen kannst. Kannst diese ganzen Shinkansen-Schnellzüge fahren. Weiß ich nicht, 7 Tage kosten, glaube ich, 250 Euro und ich glaube 14 Tage 350 oder so. Was viel, also es ist erstmal viel Geld, aber es ist im Vergleich, wenn du dieselbe Strecken mit dem Zug fahren würdest und dort Tickets kaufen würdest, ist es viel zu teuer. Und worauf ich hinaus will, ist, dass du da Stationen hast, dann heißt es irgendwie in diesem Pass, hier, da und da kannst du dir diese Tickets einlösen. Du bekommst einen Gutschein, musst dann da hingehen und bekommst dann dafür das Ticket. Und die sprechen da alle Englisch und sprechen auch gutes Englisch. Also es ist jetzt nicht so, dass es in Japan niemanden gibt, der Englisch spricht. So, das ist schon ein Skill. Und wir waren auch einmal mit einem über so eine Webseite haben wir irgendwie einen Guide gefunden, die bietet quasi das ist so eine Organisation, die bringt quasi Touristen und Japaner zusammen und damit die Touristen mit dem Japaner Japan quasi einen Local Guide haben.
Ja, ja.
Und es sind aber keine, das ist auch ein bisschen aufgefallen, das sind keine Touristen-Guides, die jetzt irgendwie 100 Trivias in der Hosentasche haben und so eine perfekte Tour irgendwie vorbereitet haben. So, das sind ganz normale Japaner, die mit dir dann halt Sachen besuchen und Sachen anschauen. Und die haben wir eben besucht und die konnte auch gutes Englisch so. Also das ist jetzt schon vorhanden, aber keine Ahnung, vielleicht bin ich auch verwöhnt. Ich war halt viel in Europa unterwegs und in Amerika auch und da habe ich das Gefühl gehabt, dass das viel präsenter ist, als es da war. Aber wie gesagt, das ist mir, was man vielleicht auch noch als interessanten Aspekt sieht, ist, ich kann das auch gar nicht so durch die Worte fassen, aber es gibt so eine gesellschaftliche Norm oder Regel ist halt, dass man auf der einen Seite anderen Leuten nicht zur Last fallen will und aber auch quasi Leute nicht in unangenehme Situationen bringen will. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist mir so aufgefallen, dass ich glaube, dass es vielleicht auch daher kommt, dass du schon so viele Sachen wurden für dich vorgedacht und für dich vororganisiert. So, falls da mal ein Amerikaner kommt, dann ist es quasi schon, also die hatten zum Beispiel in dem einen Laden, wo wir waren, da gab es Tempura, also frittiertes Essen. Und dazu hast du so eine Schale mit Sojasauce bekommen. Und dann kam sie an mit so einem eingeschweißten Menü, wo dann erklärt war, wie man das isst und dass man nicht ein abgebissenes Stück, ja, dann wieder in diese Sojasauce reinstopft, weil die Sojasauce quasi noch für andere Leute verwendet wird. Also die ist quasi, du hast so einen Bottich Sojasauce, okay, punkst du einmal dein Essen rein, beißt also rein und dann willst du dann natürlich nicht den abgebissenen, vollgeschleuderten Spieß auch nochmal rein tunken.
Also immer nur den ersten Bissen.
Sozusagen. So ungefähr, ja. Also so habe ich es zumindest verstanden. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, weil es war jetzt auch nicht so geil erklärt, aber einfach der Fakt, dass sie
komplett narrensicher scheinbar.
Dass sie quasi schon oder wir waren auch in einem, ich kann das nicht aussprechen, Onominaki, das ist so
Onomiyaki,
das ist so so Pfannkuchen oder ja, Pfannkuchen, Omelette japanisch und es brätst du dir auch häufig selbst.
Berlin Neue Bahnhofstraße.
Ja, genau, habe ich schon gesehen. Muss ich mal abchecken. Auch da gab es halt auch so eine Erklärung, wie du das quasi brätst. Einfach ich hatte das Gefühl, dass du niemanden awkward, dass du nicht diese Hürde überschreiten musst, jemanden um Hilfe zu bitten, sondern dass du quasi das einfach für dich selbst bekommst und einfach dich für dich selbst das studieren kannst. Und das finde ich halt, ich bin ja so ein bisschen in der Situation so ein bisschen awkward, ich finde es halt voll geil. Also ich hätte gerne Guides für alles.
Ja.
Und dann will ich mich brauche ich nicht die Hilfe von jemandem oder muss jemanden fragen, wie das funktioniert, sondern die machen das.
Ich denke, das hat aber auch viel damit zu tun, dass es einfach sehr auf Disziplin beruht. Diese ganze Kultur ist halt auch sehr
absolut
durch die alte Zeit dadurch geprägt,
dass die würden das nicht.
Und nicht mal, um die Leute irgendwie zu triezen, sondern um einfach zu vermitteln, dass wenn du dich in jeder Lebenslage quasi diszipliniert und geordnet verhältst, dass das Endergebnis viel besser sein wird.
Mhm. Und ich glaube, hinzu kommt auch noch, also du hast es ja eigentlich schon schon gesagt, ne, dieses quasi dieser Ehrbegriff, der so ein bisschen reinkommt und vor allem auf der anderen Seite auch, dass man eben nicht sein Gesicht verliert. Ne?
Ja.
Also das spielt ja definitiv eine riesige Rolle so in der japanischen Kultur, dass du, falls du nicht weißt, wie du das machst und jemanden fragst und der weiß es auch nicht, dann verliert die Person halt ihr Gesicht.
Genau.
Ne? Und muss sich dann übertriebenermaßen in irgendwelchen Yakuza-Kreisen den kleinen Finger abschneiden. Ne?
Exakt, sie müssen sofort, also was ich für Bedienungen schon Finger gekostet habe an dem Blick. oder auch so dieses Phänomen, ich weiß nicht, das kommt natürlich auch daher, das ist auch bestimmt so ein Effizienzding, aber wir waren relativ gerne in Ramen-Restaurants und da ist es meistens so, dass du einen Automaten hast, wo du dein Essen auswählst.
Okay.
Und der Automat ist sogar häufig vor dem Restaurant außen, ja. Hm. Und das ist so die perfekte Situation, wo du nicht, also stellen wir es uns andersrum vor, es gibt diesen Automaten nicht, da würdest du als Tourist so ein bisschen awkward reingucken, ist der Laden jetzt was für mich, ist es was für mich oder ist es nichts für mich, gibt's da, was gibt's da zu essen, ja, will ich das, sind die Preise okay, ich gehe mal rein, versuche jetzt der Bedienung zu erklären, welchen ich nicht haben will und so hast du diesen Automaten davor, da gehst du ran, guckst mit Bildern, was du haben willst, da steht der Preis dran, du wirfst dein Geld rein, ja, wählst dein Gericht aus, das kommt das Wechselgeld passend raus und dann hast du halt so ein Ticket, wo drauf steht, was du haben wolltest, gehst rein, setzt dich an den Tisch und gibst der Bedienung nur dieses Ticket und es ist die einzige Interaktion, die du machen musst.
Efficiency.
Sicherlich ist halt viel Effizienz dabei, aber es ist auch so, es bewahrt dich halt auch vor awkwarden Situationen. Und macht diese Sprachgrenze gar nicht so schlimm, weil du musst darüber gar nicht groß nachdenken. Du musst jetzt nicht dir von der erklärt bekommen, ob das jetzt Pork oder irgendwas ist. Du siehst es und gehst davon aus, es wird schon das sein, was ich haben will und wählst es aus. Und sowieso, also vor jedem Restaurant, ja, was bei uns ein Kennzeichen für ein billiges Restaurant ist oder für eine Touri-Abzocke, ja, diese Bilder oder sogar Bilder von dem Essen, was es da gibt,
ja.
Das ist da normal, haben einfach alle. Und nicht nur Bilder, sondern auch so modellierte 3D
Plasteressen. Ja.
Wirklich?
Alle. Und das war auch so ein Brainfuck, den ich noch nicht hinterher recherchiert habe. Da muss es ja eine Industrie geben,
die nur
auf Auftrag quasi von einem Restaurant die Rahmensuppe so in Plastik darstellt, wie dieses Restaurant sie verkauft.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt halt eine Folge bei dieser deutschen Serie Der Tatortreiniger, wo er bei jemandem zu Hause ist, der einen Kunstwettbewerb gewonnen hat, wo es darum geht, Essen durch Plaste-Modelle so originalgetreu wie möglich nachzubilden.
Ja.
Also wenn das stimmt, dann kann es auch echt eine Kunst sein, nicht bloß eine Industrie quasi.
Auf jeden Fall. Also das ist auch, also ich habe es gefeiert und ich hätte gern so eine Rahmenschüssel gehabt, wo dann auch so, weil er war dann auch gern mal so, dann die Stäbchen oben, diese Figur war dann quasi schon die Stäbchen, die die Nudeln rausgezogen hatten. Das war aber halt alles Plastik, deswegen war es fest. Das hätte ich gerne einfach irgendwo stehen, das ist mega geil.
Hattest du denn bei den ganzen Restaurants und so, ihr habt ja wahrscheinlich bei mehreren Orten gegessen oder in mehreren Orten, hattest du so ein Wow-Erlebnis irgendwo? Also gab es was, was dich wirklich vom Hocker gehauen hat?
Ich werde mich jetzt ein bisschen als Banause outen. Ich habe vorher mal gelesen, dass die japanische Küche zu definitiv einer der besten, wenn nicht sogar die beste Küche, kulinarisch Küche weltweit ist. Dass sie da sehr viel Wert drauf legen, dass da irgendwie, es gibt diese Fünferregel, es müssen fünf verschiedene Farben vorkommen, fünf verschiedene Geschmäcker, fünf verschiedene Konsistenzen und so weiter und so fort. Das ist irgendwie sagt man halt so. Und hab in den zwei Wochen festgestellt, dass die japanische Küche jetzt nicht so hardcore mein Style ist. Das ist schon entweder, also es ist erstens mal Fleisch, also Tier, ja, extrem viel Meeresfrüchte logischerweise und Fisch, aber auch überall Pork und mega viel Schwein und so. Das ist nicht ganz so mein Style. Aber die Sachen, die ich gegessen habe, haben mir alle großartig geschmeckt. Die meisten Sachen zumindest. Und Ramensuppe ist großartig, habe ich noch nie bessere gegessen. Und hier lustigerweise war ein kulinarisches Highlight. Wir waren in Osaka dann in einem Sushi-Restaurant, das gibt's ja hier auch, aber das ist wohl in Osaka erfunden worden, mit so einem Sushi-Train. Mhm. Und es war ein relativ großes Restaurant, also wirklich, keine Ahnung, vielleicht 50 Sitzplätze oder so oder mehr. Und einmal quer durch dieses Restaurant ist dieser Sushi-Train gefahren, ja. Und du sitzt dann halt vor diesem Train und hast dann so iPads vor dir, wo du irgendwie noch zusätzliche Sachen bestellen kannst, die du nicht verstehst. Und das war wirklich kein gutes Sushi. Das war eher so Trash Arbeiter-Sushi, ja. Mhm. Aber ich fand einfach den Moment in diesem Laden und dass dieses Sushi an dir vorbeifährt und du kannst es dann nehmen und so, das habe ich einfach so gefeiert.
War es trotzdem besser als Berliner Sushi?
Nee, es war ungefähr gleich gut. Also ich glaube, Sushi-mäßig kannst du in Japan komplett austillen und ich glaube, ich war nicht im Ansatz in der Nähe von den oberen 10.000. Also das hat irgendwie nicht so ganz klappen wollen. Aber ja, das war, ja, wir haben viel Süßigkeiten, Trash gegessen und geilen Scheiß und Gebäck ist irgendwie auch komisch bei denen. Also so ein paar
Inwiefern,
Sachen.
Das hätte ich gerne erläutert.
Naja, also Gebäck findet schon statt, aber es ist definitiv nicht so Teil der Kultur wie bei uns. Mhm. Und
aber haben die auch Brötchen und sowas?
Nee.
Okay,
sondern? Nee. Aber Brötchen gibt's, wo gibt's denn noch Brötchen? Außer in Deutschland und vielleicht noch in
USA. Schwer zu finden auf jeden Fall. Also alles, was Weißbrot ist halt.
Das ist so.
Das ist das, was du halt in den USA findest, aber.
Aber die Amis haben noch kein Brötchen, oder?
Nee, naja, hat dieses Wonder Bread und Weißbrot und so.
Ja, aber gut, Brötchen Toast, sich, ne? Und ja, gut, das Toast. Brötchen ist schon so ein deutsches Ding. Mhm. Also, würde ich mal behaupten. Also klar, du hast Croissant.
Also was wäre denn so ein typisches japanisches Gebäck, was man beim Bäcker kauft?
Gab's eben nicht. Es gab halt quasi eine französische Bäckerei oder okay. Also so Bäckereien, die so auf Französisch oder was auch immer was gemacht haben, aber nicht irgendwie japanische Bäckerei, das gibt's ja nicht. Und also habe ich
jedenfalls. Also Mochi gibt's doch, diese kleinen, das so Reisteigkugeln, die dann gefüllt sind mit roter Bohnenpaste.
Oh, ja, genau, die Dinger.
Ich glaube, das
gibt's am ehesten. Darauf wollte ich hinaus, dann haben wir so ein paar Snacks immer wieder gekauft und dann, ich hatte eins gegessen, das waren eher so Pfannkuchen, so kleine Pfannkuchen, die quasi wie so ein, also du hast so einen Ball von Bohnenpaste und um diese Ball ist quasi oben und unten so ein Pfannkuchen, das ist so ein
wie so eine Ravioli.
Ja, so ein bisschen. Und da dachte ich, als ich es gekauft habe, dachte ich so, boah, das sieht eigentlich ganz geil aus. Und hab dann reingebissen, diese Bohnenpaste ist einfach auch so, oh. Und was halt schon auffällt, ist, dass irgendwie so Main Ingredients, Main Zutaten, Hauptzutaten in der japanischen Küche ist halt Soja und Fischöl und was bei uns dann halt die Gemüsebrühe oder Rinderbrühe ist, ist da halt dann die Fischbrühe. Mm. Das heißt, du hast sehr häufig so einen Meeresgeschmack am Start und da muss man Bock drauf haben. Das soll aber keinen abhalten. Also du kannst dir da auch irgendwie jede Menge anderen Scheiß reinfahren und ich war auch bei dem einen oder anderen Fast-Food-Restaurant und hab mir Freshness-Burger reingefahren und so.
Nice. Gab's alles. Gab's denn, also du hast das gerade eben schon so ein bisschen beschrieben mit dem Automaten, den es halt hin und wieder gibt von den Restaurants.
Ich habe keinen Automaten gefunden, wo es Höschen gab.
Das war fast meine Frage.
Nee. Es tut mir leid.
Was ich
Mann, du hast nicht gesehen, wie sich jemand umbringt, du hast nicht ein Höschen gekauft am Automaten. Warst du überhaupt in Japan?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Nee, wo warst du jetzt? Warst du in Kyoto, Tokio?
Der Kisse wollte eine Frage stellen gerade, es tut mir leid.
Ich weiß, aber ich war schneller und präziser mit meiner Fragestellung.
Ich war sowohl in Tokio als auch in Kyoto und Osaka und war dann nochmal in einem sogenannten Naherholungsgebiet in der Nähe von Tokio namens Shimoda, was so ein Ort ist, der so ein bisschen abseits ist und vorwiegend für Surftouristen benutzt wird und zum Wellness. Und das war so ein bisschen die weirdeste Erfahrung eigentlich oder eine der weirdesten Erfahrungen, weil das war halt so ein Wellness-Hotel, was wirklich, Ich glaube, da kommen keine Nicht-Japaner hin. Also das war, da war es auch die Situation, dass sie dann Leute, wenn wir was wollten von der Rezeption, dass dann die Leute an der Rezeption dann in den, ins Hinterzimmer gegangen sind und die eine Person geholt haben, die Englisch sprechen kann.
Ah, okay.
Und das war auch so richtig irgendwie, da haben wir uns auch ein bisschen awkward gefühlt, weil du hast so unglaublich viele Regeln und du kommst dir sowieso vor wie so ein europäischer Barbar, so ein ungepflegter, asozialer, lauter europäischer Barbar, der alles falsch macht. Und wir wussten dann halt auch immer nicht so, okay, was können wir jetzt fragen und was können wir nicht fragen und müssen wir jetzt unsere Fotos immer wieder selbst abräumen. Und in dem Hotelzimmer gab es irgendwie 6 verschiedene Slipper, also Schuhe, die für 6 verschiedene, also nicht 6 verschiedene, das waren insgesamt 3. Einmal quasi, du kommst ins Hotelzimmer rein, dann legst du deine Schuhe ab und dann ziehst du erstmal die Slipper an. Mit denen gehst du eigentlich nur den Vorraum. Dieser Vorraum führt dich dann zum Bad. Im Bad hast du nochmal eigene Slipper, wo du dann die Vorraum-Slipper ausziehst und die Bad-Slipper anziehst.
Okay.
Und wenn du dann von dem Vorraum ins Hauptzimmer gehst, da liegen dann so Matten aus, da ziehst du keine Schuhe an, das ist dann auch verpönt. Die siehst dann aus. Und wenn du dann von diesem Hauptraum raus auf die Terrasse gehen willst, hast du dann nochmal logischerweise Slipper für die Terrasse. Und das ist irgendwie alles, hat alles seine Ordnung. Das war schon interessant. Hast du eine Frage vergessen, oder?
Darf ich jetzt, hä?
Ja, sag.
Du hast das fast schon ein bisschen beantwortet gerade. Mhm. Und zwar eigentlich die Frage war bloß, ob es so Situationen gab, wo ihr vielleicht vor einem Problem stand und ihr habt einfach nicht verstanden, wie man es macht, wie man das Problem löst. Und ob es diese Momente öfter mal gibt, dass man dann halt, ob das jetzt Automaten sind oder Slipper oder wie auch immer, dass man dann halt erst realisiert, okay, so macht man das hier. Also diese Aha-Momente, die waren ja wahrscheinlich recht zahlreich, oder?
Also dieses Hotelzimmer und dieses Hotel war definitiv ein Moment, wo wir sehr häufig dachten, okay, wir sind reingekommen ins Zimmer und der hat es uns auch versucht zu erklären, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Du kommst rein ins Zimmer, das ist ein Riesenzimmer, mindestens so groß wie mein Wohnzimmer hier. Ich weiß, ihr hört es nicht, aber ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, ein großes Zimmer. Und da lag alles mit Matten aus. In der Mitte von dem Zimmer stand ein Tisch, aber keine Stühle drum. So ein kleiner Tisch, wo du dich im Schneidersitz davor setzt. Und dann, aber kein Bett. Und dann haben wir so ein bisschen gesucht und dann ist da halt ein Schrank gewesen, wo irgendwie 10 Futons drin lagen. Und dann hast du dir einen Futon ausgeholt, der Gag war, du musstest dir quasi selbst dein Bett aufbauen. Mhm. Und aber wohin? Weil in das Zimmer das Zimmer war dann zwar groß, aber es war jetzt nicht so, dass du 2 Futons nebeneinander legen konntest. Also ist es jetzt cool, wenn wir den Tisch verrücken? Oder also natürlich ist jetzt eine Kleinigkeit, ne? Aber wenn du dir denkst so, wie habt ihr das gedacht, dass das jetzt funktioniert? Ja? Und wie würde das jetzt die klassische japanische Familie, die jetzt kommen würde, wie würden die das jetzt machen? Und dann haben wir den Teekocher gesehen, wo Wasserkocher drin war und so ein Körbchen mit Utensilien für den Tee. Aber ich habe keine Ahnung, da war nicht nur eine Kanne, so, da waren irgendwie Tassen und Untersetzer und Löffel und verschiedene Teesorten, aber noch andere Schüsseln und noch irgendwas, Siebe und Zeug und irgendwas so, ist es optional, ist es, wie ich Lust habe, weil du halt auch immer so das Gefühl hast, du willst, also das ist halt vielleicht auch in meinem Kopf dann so extrem, ja, aber wenn dann die Zimmerdame reinkommt und da aufräumt, ja, die soll sie natürlich nicht denken so,
ach, der Johannes.
Ekelhaft, ja.
Typischer Deutscher.
Wah.
Hängt so ein Teebeutel einfach in der Tasse drin.
Ja, ja, oder als ich das erste Mal im Bad war, ist dann irgendwie auch bewusst geworden, okay, die, also habe ich dann auch nachgelesen und
das wollte ich fragen,
du duschst dich halt vor.
In der Toilette?
Du duschst dich halt vorm Baden. Ja, also du wäschst dich einmal komplett und dann gehst du erst in die Badewanne. Und deswegen sind dann halt so Hocker und irgendwie alles Mögliche vor der Badewanne. Und ich war so ein bisschen, was wollt ihr damit? Und wir waren zum Beispiel auch in diesem Hotel dann in einem Onsen, was so ein japanisches Bad ist. Und da würde ich jedem empfehlen, vorher mal so einen kurzen Guide zu lesen, weil Das ist zwar eigentlich nicht so schwer, aber du musst schon, es gibt schon Regeln, irgendwie Männer und Frauen sind getrennt, du gehst da rein, nackig und der Gag ist halt, die wichtigste Sache, die man halt wissen muss, ist, man wäscht sich, bevor man auch wieder ins Bad geht, ins Wasser geht und mit Waschen, ja, also man mag mir ja vorhalten, dass ich jetzt nicht jemand bin, der einen Putzfimmel oder einen Waschfimmel hat, ja, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der sie so gewaschen hat, wie die Japaner, die da saßen. Die haben sich die Haare, ich glaube, 4-mal gewaschen. Die haben geschrubbt an sich ohne Ende, ja. Ich dachte, das ist nicht euer Ernst, ja. Ich bin mir richtig asozial vorgekommen, dass ich mir nur mal kurz die Haare gewaschen habe und meinen Körper komplett eingeseift habe, ja. Das war mir schon so, ob das cool ist, ja. Und, ja.
Solche, das sind aber auch die Spots, wo man nicht reinkommt, wenn man Tattoos hat, ne?
Ja, also da hingen Schilder, dass Tattoos nicht erlaubt
waren. Ja.
Wie klein waren die Penisse, die du dort gesehen hast?
Die Penislänge war grundsätzlich jetzt nicht nicht schlimmer oder besser als andere Penisse, die ich gesehen habe.
Okay.
Also es gab definitiv den einen oder anderen Mikropenis-Ausreißer. Aber ich glaube, den hätte ich wahrscheinlich in einer deutschen Sauna auch gesehen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, es ist sowieso, was mir aufgefallen ist, keine Ahnung, vielleicht habe ich alles falsch gemacht, ja, und ich war 2 Wochen da und ich will das nur so verteidigen, weil ich nämlich auch glaube, das ist mir auch aufgefallen, vorher und nachher. Japan ist so ein Land, wo es Fans von gibt in anderen Ländern. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt bestimmt von allen Ländern irgendwie Fans und Leute sagen, wow, keine Ahnung, Sri Lanka finde ich voll geil oder ich bin Indien-Fan oder ich bin so gerne in Amerika. Aber so ein Fandom von, dass die alles über Japan wissen und sich so komplett in Japan reinsteigern, gibt's irgendwie, kenne ich jetzt nur von Japan, also ebenfalls in dem Ausmaß. Und deswegen muss ich so Spoilers sagen, ich bin so jemand nicht und ich bin da ganz unvoreingenommen irgendwie hingefahren und wahrscheinlich habe ich alles falsch gemacht und auch war nicht an den richtigen Spots, deswegen, aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dass auch die westliche Gesellschaft, Amerika und Europa, aber vor allem Amerika, auch so Narren daran gefressen hat, zu sagen, guck mal, die Japaner haben Dachschaden. Oder die sind weird. Oder was die schon wieder machen, ja. Only in Japan, right? Ja. So, also da wird dann irgendwie genau, so das Foto gepostet von dem Automaten, wo du dir Höschen von jungen Mädchen kaufen kannst, und dann so only in Japan. Und es wird so ein bisschen suggeriert, als wäre das da normal. Ja, so, und ganz kurz, ich habe die Japaner als, also die, was ich da so gesehen habe, war lustigerweise viel weniger weird von Weirdness, die ich erwartet habe. Also es war weird, weil es einfach ein anderes Land war, eine andere Kultur und die anders funktionieren wie wir. Aber nicht weird, dass du an jeder Ecke Tentakelporn siehst und ja eben so Zeug, wo du denkst, das ist anscheinend normal da.
Sowas erwächst vielleicht eher aus diesem höflichen Ganzen, was aus der Gesellschaft, weil es ja auch immer so ein Gegendrang quasi zu dem, was die Gesellschaft vorschreibt. Ich habe auch kurz so überlegen müssen, wie geht es unter einen Hut, dass du quasi diese ganzen Regeln für den Alltag hast und sobald du eine japanische Gameshow anmachst, ist es einfach nur noch Chaos und Wahnsinn. Also wie ist das wirklich vereinbar? Oder halt
diese Widerspruch ist halt
Tentakel-Porn-Geschichten oder sowas. Ich denke einfach, das wird halt die rebellische Gegenströmung sein.
Es gibt halt so ein riesiges Problem mit, auch bei so im journalistischen Bereich, bei Leuten, die irgendwie Auslandskorrespondenzen haben, die irgendwie im Bereich, also Korrespondenten, die irgendwie im Bereich Asien tätig sind. Keiner will nach Japan, weil du keine Nachrichten verbreiten kannst aus Japan. Sämtliche Redaktionsbüros hier in Europa oder auch in Deutschland sind halt so, okay, macht Erdbeben, macht Fukushima, macht verrückte Gameshows, macht Tentakelporn, macht Höschen in Automaten, bla bla bla.
Ja.
Alles andere findet halt keine Abnehmer. Ne? Deswegen will keiner da bleiben und alle gehen dann halt irgendwie nach Bangkok und fliegen rüber, wenn es sein muss.
Ja.
Weil du, es lohnt sich nicht, als Journalist, also als europäischer Journalist in Japan zu bleiben, weil keiner dir deine Stories kauft. Ne? Also das hat so diese Fremdwahrnehmung, die einfach sehr extrem ist.
Ja.
Und ich glaube, dadurch, dass das Land auch ziemlich verschlossen ist letzten Endes oder immer war und der Zugang auch so schwer ist, gibt es gar nicht so diesen. Anspruch, wir wollen das Land besser verstehen, sondern wir gucken uns halt die Crazy Game Shows an, lieber, ne?
Ja, ja. Also ich kann das nicht, wie gesagt, ich bin kein Japan-Experte, ich kann das nicht wirklich rund zusammenfassen, aber das, was du angesprochen hast, ist, also was mir stark aufgefallen ist, und ich habe versucht, das mit Amerika zu vergleichen. Es gibt eine extreme, ich nenne das mal Popkultur-Affinität in der japanischen Gesellschaft, die auch anscheinend schon sehr lange existiert. Also das klassische Beispiel war das Pokémon Go-Ding irgendwie. Wenn ihr dachtet, dass in Deutschland ein Pokémon Go-Hype da war, dann war sie noch nicht in Japan. So, das ist, da hat einfach jeder Mensch, der da auf der Straße läuft, egal wie alt und aus welches Geschlecht und wie er ausschaut, hat einfach so ein scheiß Pokémon Go auf.
War der Pokémon Go noch am Hype noch am Start, als du da warst?
Ja, Pokémon Go ist,
der ist wahrscheinlich nie weggegangen.
Nee, also der Pokémon Go, Japan hat ja auch als letztes Pokémon Go bekommen, aber das ist halt auch schon wieder einen Monat da gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Ja. Also wo es auch in Deutschland schon wieder abgeflaut ist. Mhm. Und der Fakt, das ist definitiv so irgendwie, dass alle, also viele Leute lesen, also auch ältere Männer und Frauen, dann lesen die Mangas in der U-Bahn und alles hat ein Maskottchen und Werbung und Reklame ist entweder mit japanischen Schoolgirls oder eben mit irgendwelchen Figuren und das spielt schon eine große Rolle und nicht, also eine größere Rolle, als es bei uns spielt, definitiv. Und ich glaube, dadurch, wenn du so eine breite Abnehmerschaft hast, dann ist natürlich das, was du jetzt mal unter, ich nehme jetzt mal das Beispiel raus, auch wenn ich es nirgendwo gesehen habe, irgendwie der Tentakelporn, ja, ist dann halt auch da eine Nische, aber die Nische ist halt größer, als die bei uns ist. Mhm. Aber es ist trotzdem immer noch eine Nische und es ist ja, auch keine, es ist einfach nur ein Teil von dem Phänomen, dass einfach alle was mit Manga anfangen können oder mit Anime oder mit Ding. Es gibt zwar ich war ja auch ich war sowohl in Akihibara als auch in hier Harajuku, das, also Akihibara ist das Viertel in Tokio, was ja Geek City, Electric City irgendwie, da ist dann alles voll mit Manga-Figuren, Laden, Manga-Läden, Maid-Cafés und Retro-Konsolen-Läden. Mhm. Und ich war auch in Harajuku, das ist quasi ein Viertel, wo eine Straße ist, wo diese ganzen Teenie-Girls hingehen nach der Schule, um sich ihre bunten Outfits zu kaufen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Die Leute, also ich habe den Faden verloren. Das spielt eine ganz andere, auf einer ganz anderen Ebene und einer ganz anderen Rolle. Und die Leute, die da unterwegs sind, sind viel wieder homogener, es ist viel breiter da. Und obwohl diese Viertel auch, also das wollte ich noch drauf, diese Kultur hatte auch mal extrem langen schlechten Ruf. Also es ist wohl auch erst seit 15, 20 Jahren so, dass es cool ist zu sagen, ich bin Manga-Fan. Hm. Ja? Aber trotzdem ist es so breit in der Gesellschaft da, was ich irgendwie noch nicht ganz verstanden habe, woher das entstanden ist. Weißt du, was ich meine? Hm. Genau. Punkt.
Wie ist es mit Augenkontakt auf der Straße oder sowas? Also wie verhalten sich Passanten in Japan anders als die zum Beispiel in Deutschland?
Gibt es denn so japanische Schulmädchen, die dann so kichern, wenn ein großer Weißer vorbeigeläuft?
Japanische Schulmädchen gibt es einen Haufen auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, das so fällt aber auch,
japanische Schulen.
Ich glaube, das fällt aber auch auf, ne? Die haben ja alle diese, die Uniform letzten Endes, ja, ja. Ne? So wie bei Sailor Moon oder so.
Ja, ja,
so ganz übertrieben gesagt, aber vielleicht, ne? Und das ist halt irgendwie auch so ein kulturelles, nein, nicht gut, aber es hat halt so einen kulturellen Wert. Ja, aber ich
meine,
so
generell nicht nur auf die fucking Schoolgirls bezogen, sondern wirklich so generell quasi sind da alle so straightforward und machen ihr Ding oder gibt es da so Interaktionen untereinander? Ich stelle mir das halt sehr gereiht vor, anders als hier, wo quasi alles chaotisch durcheinander strömt quasi und dann wirst du von so einem Obdachlosen angesprochen, der seit 16 Jahren
nichts gegessen hat. Es sind nicht alle in einer Reihe gelaufen. Es ist schon so, dass die schiere Masse an Leuten, die da unterwegs sind, mir nicht so negativ aufgefallen ist, wie es hätte vielleicht sein sollen, wenn das Ganze in Deutschland gewesen wäre, wenn du weißt, was ich meine. Also ich glaube, es war trotzdem Chaos, Aber dafür, dass so viele Leute da waren, war es beängstigend wenig Chaos. Und diese Klischees stimmen, die stellen sich an, an der Stelle von der U-Bahn, wo die die Tür aufgeht, und wenn du auch da einsteigen willst, dann drängst du nicht vor oder stellst dich einfach auch irgendwie quer daneben, sondern da ist auf dem Boden eine Markierung, wo sich alle in Reihe anstellen, und wenn da zwei verschiedene Busse abfahren, dann gibt's zwei verschiedene Lanes, einmal für den ersten Bus, der jetzt kommt, und wenn der wegfährt, stellen sich Leute für den zweiten Bus parallel daneben auch an. Und wenn dann der erste Bus wegfährt, dann gehen die alle einen Schritt zur Seite und stehen dann wieder vorne quasi. Es ist aber nicht so, dass es irgendwie wie Zinnsoldaten so chtonk. So, weißt du, das ist so, komplett, also das ist schon alles irgendwie, ja.
Aber gerade das ist, glaube ich, auch kein per se japanisches Phänomen. Das ist einfach nur irgendwie eine Art und Weise, mit Menschenmassen umzugehen. Ne? Also das hast du in x anderen Städten genau dasselbe, wo es halt irgendwie ein System gibt, was die Leute versucht zu leiten.
Es würde nicht funktionieren, wenn es das nicht gäbe.
Ja, ja. So. Um noch ein Klischee abzuklatschen, wurdest du einmal in so eine U-Bahn gestopft?
Aber wir waren auch nicht in der Rush-Hour unterwegs. Also die Rush-Hour haben wir gemieden, weil wir beide jetzt nicht so Bock drauf hatten, auf dieses Feeling in U-Bahn gequetscht zu werden.
Dass sich da jemand antatscht.
Wow. Es gibt extra Frauenabteile, teilweise. Also wir haben in Osaka jedenfalls welche gesehen, in den Zügen. Habe ich nicht so erlebt. Aber auch so vorm Restaurant Schlange stehen ist normal. Das macht man anscheinend da einfach, weil die Restaurants auch nicht so groß sind, und dann warten die Leute halt vor dem Restaurant. Ja.
Erzähl uns doch bitte noch kurz von deiner Exkursion zur Spielehölle in Japan.
Zur Spielehölle? Naja, also wir waren halt auch, wie gesagt, in diesem Akihabara, und das Highlight war da ein Laden, ist ein Don Quixote, heißt das Ding. Eigentlich ist es ein Hochhaus, und in dem Hochhaus ist die Zentrale von den AKB 48. Das ist eine Girl Group. Und diese Girl Group besteht aus drei Teams. Team A, Team K, Team B, die wurden irgendwie Anfang der 2000er in der Castingshow ausgewählt. Gibt's mittlerweile extrem viele Ableger von. Das ist so eine Schoolgirl-Popgruppe, die unglaublich anstrengende, schreckliche japanische Popmusik machen. Und Mitglieder haben von 16 bis, was weiß ich, 22, die werden dann auch regelmäßig ausgetauscht. Und das ist einfach so die Popmusik-Konsum- Monster-Schiene auf 200%. Das ist einfach keine gefangen genommen, da wird einfach alles durchkommerzialisiert. Das ist nur ein Produkt, was dafür existiert, dass Teenager, Mädchen und Männer zwischen 21 und 40 das geil finden. Und du kannst da, und die treten da, jeden Tag tritt ein Team auf. Also da gibt es jeden Tag eine Show in dieser Bühne von einem von diesen Teams. Du kannst dir jeden Tag eine angucken. Und kannst dann Geld bezahlen, dass du dann die treffen kannst und Fotos mit denen machen kannst und Händchen halten kannst kurz mit denen und keine Ahnung. Und die gucken dich dann an und lächeln und du darfst dann sagen, du bist schön, und dann sagt sie ha 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 und so. Also total absurd einfach.
Und ihr wart mittendrin.
Und es gibt Zeitschriften und alles mit denen, da waren wir logischerweise nicht, aber da waren wir nicht. Aber das ist schon absurd. Also das ist wirklich weird und auch für den europäisch geschulte Wertesystem hat das einen komischen Geschmack. Ich will das nicht werten, weil ich glaube, dass das wirklich bestimmt auch die eine oder andere weirde und dunkle Seite hat, aber ich glaube, viel naiver und harmloser ist, als ich es befürchtet habe, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es ist wirklich so, dass die Leute es einfach cool finden und es einfach feiern und es für sie so süße Traumfreundinnen sind oder so. Aber es ist schon ein bisschen weird.
Wie war denn euer Kontrastprogramm dazu? Ihr habt euch ja auch so ein bisschen tempelmäßig umgeschaut, ne? Auch so gerade in Kyoto.
Genau, also um das Ganze abzuschließen, also, in diesem Laden gab es auch irgendwie, es gibt überall Spielerhöllen und da waren wir auch in so einer Spielerhölle und die sind laut und anstrengend. Und das ist witzig, aber laut und anstrengend.
Ja.
Und das war das Kontrastprogramm. Also nach Tokio sind wir dann nach Kyoto gefahren und bezüglich irgendwie weirde Situation, ganz kurz noch, wo du nicht weißt, wie es funktioniert, das Kyoto-Bus-System ist einfach das Armageddon der Organisation, also das japanische Camp, das dafür müssen sie sich wirklich schämen. Da haben sie alle mal ihr Gesicht zu verlieren. Diese Busse, du zahlst beim Fahrer, du musst passend bezahlen. Es gibt einen extra Automaten, um im Bus dein Geld zu wechseln. Ja, hä? Und du musst bezahlen beim Rausgehen und alle gehen vorne raus. Also du, das und da fahren so viele Leute, die so viele Touris Bus in dieser Stadt, dass es einfach super awkward ist, dich die ganze Zeit durchzudrängen, bis du vorne bist und dann kostet auch alles den gleichen Tarif. Also es kostet in diesem großen Stadtgebiet kostet alles gleich. Es gibt einfach keinen Sinn, warum dieses System so ist, wie es ist. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das hat mich einfach so gesagt, wie könnt ihr euch das denn überlegen? Und da mussten wir auch irgendwie, sind wir einfach eingestiegen und haben dann gewusst, dass es ein weirdes System ist und mussten dann gucken. Und ich war auch ein bisschen panisch, wie funktioniert das jetzt? Aber irgendwann, wenn du es verstanden hast, ist es auch nicht so schwer. Und Kyoto ist halt Touri-Hochburg voll mit Tempeln, also wirklich voll mit Tempeln, das alles voll mit Tempeln und Schreinen. Gibt es, glaube ich, 1 Milliarde. Die Zahl ist echt, habe ich bei Wikipedia nachgeschaut. mehr Tempel als
Menschen.
Ja. Das war aber ganz geil. Also ich habe eigentlich, als wir uns darauf vorbereitet haben, hinzufahren, dachte ich so ein bisschen, ist das nicht bestimmt langweilig gegenüber Tokio? Aber da gibt's auch halt, dadurch, dass es so viele Tempel gibt, gibt's auch für jeden Geschmack was. Da gibt's so die großen, bombastischen Tempel, die irgendwie alle die gleiche Farbe haben und super schön ausschauen. Da gibt's die urigen, weirden im Dschungel mit irgendwie alles verwuchert. Und wir waren irgendwie an einem Schrein, der uns der Lonely Planet empfohlen hat, der so mega abseits war und man musste so ein bisschen den Wald hochlaufen und war bestimmt 15 Minuten unterwegs durch den Wald und dann hast du einen Wasserfall und so eine alte Brücke und neben dieser alten Brücke und dem Wasserfall ist halt dann so ein Schrein. Sieht einfach aus wie im fucking Bilderbuch. Und dann lustigerweise war genau in dem Moment auch noch so ein verdammter Mönch da gesessen und hat dann auch noch so ein bisschen seine Mucke gespielt. Es war einfach wie, es war einfach nur Klischee hoch 10 oder so, mega witzig. Und das war schön. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, weil das muss man sich halt anschauen. Und ich habe keine spirituelle Erfahrung gemacht. Aber das geht voll klar. Also nicht abgeschreckt sein, dass man irgendwie denkt, das ist jetzt irgendwie Touri-Abzucker oder so. Das ist es wirklich nicht. Genau, das war so das eine Kontrastprogramm. Und in Osaka war dann wieder voll geballert mit Gekreische, weil es da auch irgendwie so eine große Straße gibt, wo irgendwie alles voll mit Restaurants ist, die alle außen große Reklamen haben, die meistens 3D-Figuren des Essens sind, das sie da verkaufen, die sich dann auch bewegen, so Krebse, die sich bewegen und ganz viele Oktopusse und Squids, die sich bewegen, weil es da halt dann irgendwelche Fishballs gibt und so und eine Hand, die nur Sushi hält und also super flashig. Und das war dann nochmal so das beballert werden, bevor wir dann nach Shimoda gefahren sind, um am Strand zu chillen. Jo.
Ja. Wie lange warst du da? Zwei Wochen, ne?
Ja. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Also man kann bestimmt wir haben bei weitem nicht alles gesehen, du kannst wahrscheinlich locker mal 3 Wochen Japan verbringen und dann hast du, glaube ich, aber auch so das meiste gesehen, was man so sehen will, außer man will jetzt wirklich jede Stadt gesehen haben und will jetzt auch nochmal jeden Tempel und jeden Berg gesehen haben und jeden Strand und jede Insel, da gibt es ja unglaublich viele Inseln noch. Hm. Ich war so im Modus, das ist auch sowas, was mir immer passiert, wenn ich dann so 2 Wochen irgendwo bin, oder 3 Wochen, dann habe ich keinen Bock mehr auf diesen Touri-Modus. Und bin dann bereit für Alltag. Dann hätte ich Bock, in dem Land Alltag zu erleben. Hm. Das, was ich meine, dann würde ich ja gern irgendwie eine Aktivität haben und irgendwie dann mal gern dann 3 Monate da sein oder ein halbes Jahr.
Ja, nee, ist ja komplett ausgekoppelt quasi von der
genau kulturellen. Ich habe von diesem auf diesen Touri-Modus ertrage ich nicht länger, also ja, in dem man sich so selbst befindet, mhm, den ertrage ich nicht länger als 2-3 Wochen.
Ja, ich glaube, man muss man gerade so nach 2-3 Wochen irgendwie hartem Input muss man einfach ein bisschen runterschalten.
Hast du Mount Fuji gesehen?
Ich habe Mount Fuji nicht gesehen, nein. Schade. Wir haben gehofft, dass wir ihn auf der Zugfahrt zwischen Tokio und Kyoto sehen, mhm, weil man ihn da wohl sehr gut sehen kann, aber halt nur, wenn klar ist, und wir waren zur Regenzeit da, okay, und dann war halt nicht mehr so
genebelt alles.
Klar, ja, ja, ja. Leider nicht ja gesehen.
Also kann man hinfahren?
Japan kann man voll machen. Okay. Ist voll machbar. Kann ich eben, also die Reise dahin ist halt, die ist halt scheiße. Das ist halt zu weit weg, das Land. Das müssen sie sich auch nochmal irgendwie lösen, das Problem. Es ist also, ich war halt 24 Stunden unterwegs oder länger, bis man von Tür zu Tür, und das ist einfach ekelhaft anstrengend. Das
ist anstrengend, ja.
Mit 2 so, 1x12, 1x6 Stunden Flug und
Wie beide zusammen? Also 18 Stunden Flug insgesamt, oder was?
Ja.
Okay.
Ja.
Okay, es ist dann vielleicht abschließend, ne? Jetzt haben wir unglaublich viel gehört, aber eine Sache, die ich halt immer höre und auch lese, ist dann irgendwie die des Preises letzten Endes, ne? Oder der Ausgaben, also dass ja Japan eigentlich im Vergleich zu Thailand oder China oder anderen asiatischen Ländern, auch wenn man das wahrscheinlich kulturell kaum vergleichen kann, aber es ist halt doch extrem teuer, oder?
Ich war in den anderen Ländern noch nicht, aber ich würde sagen ja, verglichen zu den Ländern auf jeden Fall.
Verglichen zu Deutschland, das kannst du ja vielleicht am besten vergleichen.
Ähnlich, würde ich behaupten. Ich habe da keine, also bestimmt gibt's, ich glaube, Essen gehen und so ist da vielleicht teurer, wobei ich nicht weiß, ob München dann so viel günstiger wieder ist, so als Paradebeispiel. Fabio hat ja irgendwie erwähnt, dass Bekannte von ihm da waren und das ohne Budget gemacht haben. Du kannst Japan schon ohne Budget machen. Geht schon klar, wenn du, wie immer halt, aber wenn du ein bisschen Geld ausgeben willst, dann kriegst du es da schon los. Hm. Also auch so, was mir aufgefallen ist, was die fashionmäßig oder worauf die Japaner brutal stehen, ist nicht Secondhand, sondern ja doch Secondhand, beziehungsweise so Original-Retro-Klamotten. Und vor allem Amerika. Also Amerika, die feiern Amerika mehr als Deutschland Amerika feiert. Was geschichtlich ein bisschen weird ist, muss man so sagen. Aber das sind die total drauf. Die wollen einfach alle New York, LA, amerikanische Streetwear-Labels ist einfach der Shit und Levi's Jeans und alles Cowboy-Style und das sind die voll drauf und sind bereit, viel mehr Geld auszugeben dafür, ganz kurz. Ja. Und so eine Anekdote, die mir ein Bekannter, der so ein bisschen im Jeans-Thema drin war, erzählt hat, war so dieses, da gibt's Läden, die dann auf die Suche gehen, um Chargen und Lager von Levi's Jeans, die in den 70ern produziert wurden, so aufkaufen und für horrende Summen dann in Japan wieder verkaufen, weil die Leute da total drauf abfahren. Und also günstige Klamotten war nicht so einfach. Ja, aber cool. Ich glaube, da gibt es mehr Leute, es gibt in New York und dann Japan, wo die meisten mit Supreme rumlaufen oder sowas, weil die einfach voll auf diese großen Urban Street Marken total abfahren. Ja. Das war spannend.
Das ist dann für die wahrscheinlich wieder das Kontrastprogramm. Die haben da wahrscheinlich genau dieselbe Faszination mit wie wir mit Japan.
Ich wollte bloß sagen, weil letzten Endes gibt es ja bei uns auch gibt es bei uns auch genug Leute, die irgendwie auf USA und Amerika und New York stehen, was ja geschichtlich gesehen auch, kann man ja auch in Frage stellen, sagen wir es mal so. Ja, vielleicht ein bisschen weniger als in Japan, aber
ich denke, das hat damit gar nicht so viel zu tun. Der Exposure ist einfach durch das Internet, ist halt alles Amerika zentriert.
Und auch, glaube ich, vorher schon. Also ich glaube, das ist einfach, Amerika ist einfach Disney und ist Coca-Cola und das ist halt einfach Weltkultur.
Ja. Ist so.
Zu Recht führende Kultur, definitiv, die Frage ist ja auch letzten Endes nicht nur, will man da hinfahren, sondern muss man da auch hinfahren, ne?
Rate doch mal bitte Japan für uns.
Nee, also, keine Ahnung, ich,
Ich glaube, das kann man schwer machen.
Tatsächlich. Kann man schwer machen. Halt, ich war noch in keinem anderen asiatischen Land, deswegen kann ich es wirklich nicht vergleichen, ob der Kulturschock und die Unterschiede einem nicht so extrem vorkommen, wenn man jetzt schon, wie du, schon in Südostasien unterwegs war, in Indien unterwegs war, in natürlich hat Indien und Japan nichts mehr zu tun, aber you get the idea irgendwie. Da ist vielleicht der Kulturschock nochmal anders, also vielleicht ist das, was ich erlebt habe oder was ich als lustig oder weird empfand, nochmal verstärkt worden, weil es mein erstes Mal Asien war. Ich glaube, dass wenn man Bock hat auf Exotik, sowohl irgendwie urbane Exotik, popkulturelle Exotik und Naturexotik und kulturelle Exotik, also wenn man Lust hat auf was anders ist und nicht so, was ich auch vorher schon mal, glaube ich, gesagt habe, nicht so mega Interesse dran hat, so komplett lost zu sein, geldmäßig auch irgendwie jetzt nicht für, oh Gottes Willen, ich muss mir für 400 Euro einen Flug kaufen, ob ich den das leisten kann, dann ist Japan definitiv ein Ort, wo man hinfahren kann, weil es einen auch einfach, also ich fand schon, dass es mir so ein bisschen den buchstäblichen Horizont erweitert hat. Punkt.
Ja. Ich glaube, das ist tendenziell auch eine Sache, warum man vielleicht, oder eine, sagen wir mal so, für einen selbst vielleicht auch ein guter Grund zu reisen, ne? Sich den Horizont zu erweitern letzten Endes. Und vielleicht als geschulter Erdenbürger wieder zurückzukehren. Ne? Trotz des vergrößerten ökologischen Fußabdrucks.
Als Kontext Beispiel. Einfach. Also ein bisschen das eigene Leben in Relation sehen.
Definitiv.
Ja.
Also weißt du, ich weiß schon, welches Thema du anspielst, aber wenn du
Was? Nein.
Also wenn ich 2 Wochen lang chillen will und nichts tun will und im Hotel oder am Strand liegen will, dann fahren die Ostsee, wenn du keinen Bock hast auf Deutsche, wollte ich gerade sagen, Mallorca, aber ist ein böses Beispiel, weil das ist das Gegenteil, aber dann fahr in Italien oder was auch immer, wenn du Bock auf Sommer hast und Sonne und gutes Wetter und ein anderes Essen und das als Urlaub definierst, dann fahr dahin. Wenn du Lust hast, deinen Horizont zu erweitern oder dich irgendwie was zu erleben, dann ist es, glaube ich, okay zu sagen, ich fliege jetzt mal nach Japan. Oder nach, weit weg.
Ich finde das halt teilweise einfach ein bisschen schade, wenn Leute irgendwie, die haben halt einerseits irgendwie die finanziellen Möglichkeiten, das potenziell zu machen, machen das vielleicht auch. Worauf ich jetzt quasi sehr explizit anspiele, ist zum Beispiel meine momentane Facebook-Timeline. Jetzt so gerade im Spätsommer, Herbst. Es gibt x Leute, die halt irgendwie wegfahren und sehr, sehr viele fahren dann halt irgendwie auch nach Bali und irgendwie auf die Gili Islands und verbringen da halt so 2 Monate oder einen Monat oder wie auch immer, bewegen sich aber eben nie wirklich raus aus dieser Tourismusblase letzten Endes. Ne? Also ich meine, wir hatten hier vor einem Jahr oder so, war Tobi ja auch hier, wo wir irgendwie mal ein bisschen drüber geredet haben über Indonesien, ne? Und was man da letzten Endes sehen kann und was man da irgendwie auch kulturell aufnehmen kann und in welche Kommunikation auch man mit den Leuten vor Ort treten kann. Und ich finde es dann einfach ein bisschen schade, wenn du dann halt zu viele Leute hast, die irgendwie von hier nach Bali fahren, aber genau denselben Scheiß auch irgendwie auf Malle machen können.
Ja, genau, also nach Bali fahren in ein Wellness-Restaurant.
Dann
da in Bali 2 Wochen zu sein.
Und dann aber auch komplett auf sämtliche Konventionen zu scheißen und zu sagen, die kulturellen Befindlichkeiten der Leute vor Ort, der Locals, sind mir tendenziell erstmal egal. Das geht mir erstmal um mich und dass ich jetzt dabei Spaß habe, sozusagen. Mhm. Und da fehlt dann, finde ich, immer so ein bisschen so da fehlt halt tatsächlich der Horizont, ne? Und diese Blickweite, die man vielleicht auch hat oder die ihr jetzt auch hattet, obwohl du noch nie in Asien warst, ne? Ja. Aber ich schätze dich jetzt nicht ein als jemand, der irgendwie der die ganze Zeit so oberkörperfrei am Strand rumhängt oder sowas, weißt du, und sagt so, scheiß auf Japan, Hauptsache ist geil hier.
Nee, also richtig. Ich finde Urlaub geil, wo ich oben ohne am Strand rumchillen kann. Aber dafür würde ich nicht nach Japan fahren. Ja. Dafür würde ich halt eben nach Malotze fahren. Mal schön 2 Wochen.
Nach
einmal saufen, Junge.
Schön Malotze, geil.
Aber Chris, was ist die Schlussfolgerung davon? Also ist es dann deswegen nicht okay, dass Leute nach Bali fahren, um da einen Monat lang Mallorca zu imitieren? Oder?
Soweit würde ich gar nicht gehen. Also ich würde also ich kann das für mich bewerten, für mich persönlich und wie ich das finde. Ich würde jetzt daraus nicht ableiten, was sie machen sollen oder nicht machen sollen. Ich finde es halt tendenziell eher schade.
Das ist verschwendetes Potenzial einfach.
Sozusagen. Ja. Ne? Also ich meine, sollen die Leute das machen und letzten Endes füttern sie irgendwie in ein lokales System vor Ort, was sicherlich auch vielen Leuten was bringt, ne? Weil sie irgendwie den Tourismus am Leben halten. Ob das gut oder schlecht ist, das kann man nicht so einfach beantworten, würde ich behaupten. Ne? Also natürlich hilfst du damit Leuten, wenn du da irgendwie dir jeden Abend irgendwie die Mojito-Kante gibst. Und sicherlich werden davon irgendwie Kinder aus irgendwie aus dörflichen Gegenden irgendwie zur Schule geschickt, klar. Ne? Auf der anderen Seite stört es auch so ein bisschen die lokale Kultur, würde ich sagen. Ne? Aber keine Ahnung. Ich will mich jetzt
aber
nicht
dafür
so
ist es halt diese Blase, dafür sind es halt diese Ressorts.
Ja, aber ich meine nicht nur Ressorts, ich meine allgemein auch so ein bisschen dieses ganze Backpacker-Ding. Mhm. Ne?
Aber du weißt halt, ich meine, hier gibt es ja auch ein Touri-Viertel zum Beispiel. Du weißt ja, halt, okay, das Touri-Viertel ist fucking Touri-Viertel. Wenn ich wirklich was von Berlin sehen will, dann fahre ich da eher nicht hin.
Aber ich glaube nicht, dass alle Leute so denken, sagen wir es mal so. Mhm. Also ich kann nicht sagen, wie viele das jetzt sind. Ne? Ja. Aber halt so dieses, ja, Hauptsache ich war im Ausland und Hauptsache ich war woanders.
Ja, richtig, egal was ich gemacht habe, das gilt halt nicht. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja.
Also keine Ahnung, ich meine, das ist halt von vornherein schon irgendwie eine schwierige ethische Frage. Warum fährt man in Urlaub, ne? Und ist das okay?
Aber ich meine, es ist ja auch so ein bisschen die Sache, wenn, also Bali könnte ja zum Beispiel auch sagen, wir haben darauf keinen Bock und dann werden gar nicht erst Hotels gebaut oder dann bietet man erst gar nicht die Möglichkeit, dass Leute so eine Art von Urlaub machen können. Aber die Möglichkeit ist ja da. Leute können ja für wenig Geld dahin fahren und, also, weißt du, da ist ja irgendwo ist ja schon eine Entscheidung getroffen von welcher Seite auch immer.
Naja, klar, es gibt auch eine Nachfrage, ne? Deswegen. Aber ich meine, das sind halt, also weiß nicht, wenn wir jetzt bei Bali bleiben wollen, natürlich haben die Leute Bock auf Geld, ne? Und da, ich meine, gerade Bali ist vielleicht auch nochmal ein schlechtes Beispiel, weil die Leute schon auf ihre Kultur achten, ne? Das ist also die einzige hinduistische Insel im muslimischen Indonesien oder im muslimisch-christlichen Indonesien und die lassen sich das quasi, naja, letzten Endes, die finden das schon geil, dass Leute hinkommen. Irgendwie diese Kultur da nutzen und sind auch so geistesgegenwärtig zu sagen, okay, wir lassen uns jetzt nicht, also wir gehen nur bis zum bestimmten Punkt und verraten unsere Kultur in Anführungszeichen nicht komplett. Und
das, was wir machen, lassen wir uns halt dann doch auch ein bisschen was kosten. So.
Genau, aber Bali ist halt insofern ein schlechtes Beispiel, dass es den Tourismus schon Ewigkeiten gibt und es gibt halt ganz viele andere Orte, wo es eben nicht so ist. Ne? Okay. Ist halt
immer aber die Sache ist, weil du halt meintest, du willst so ein bisschen auf die Frage hinaus, warum sollte man oder ja doch, warum sollte man reisen quasi? Das klingt ja für mich so ein bisschen, also was ist deine Antwort darauf? Weil es klingt für mich so ein bisschen, als gäbe es quasi einen Grund zu sagen, dass die Art von Reisen, wo ich halt jetzt in einem Land, setz auch immer, was du auch immer einsetzen möchtest, hin, um jetzt vier Wochen am Strand rumzuliegen und mich zu besaufen. Oder ich packe mir einen Rucksack und bin 2 Monate unterwegs ohne, also für mich unterwegs quasi, weißt du?
Ich finde nicht, dass es darauf eine Antwort gibt, um ehrlich zu sein. Ne? Irgendwie hat beides so seine Daseinsberechtigung und du kannst halt nicht, das meinte ich ja gerade, ne? Also ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist falsch, was die machen. Ich kann halt nur sagen, dass ich es nicht, also ich würde es selber nicht so machen, letzten Endes. Ne? Aber klar, das ist natürlich die Frage, ne? Wo ist der Unterschied? Ist es nicht letzten Endes irgendwie auch eher so ein weiß ich nicht, für viele Backpacker und für mich dann vielleicht auch, so ein bisschen so dieses Ding, eigentlich bin ich geiler als die Leute, die das machen, weißt du? Und ich glaube, das spielt halt immer ein bisschen mit, wenn du reist, ne? Hinterher sagen zu können, ich habe das und das gemacht, ne? Wenn auch nur für einen selber.
Ich meine, vielleicht ist auch die Sache, dass wenn du jetzt für 4 Wochen nach Marokko fährst und da am Strand rumliegst beispielsweise, dann hast du ja in den 4 Wochen irgendwie trotzdem das Essen von da, trotzdem kommunizierst du so ein bisschen mit den Leuten von da und so und vielleicht ist halt für die Leute, die diese Art von Urlaub feiern, der Horizont in der Hinsicht erweitert, dass sie in Marokko waren, aber der Horizont in dem Moment auch erstmal zu Ende, weil sie eben nicht wissen, was sind meine Möglichkeiten, wie kann ich die Kultur anders wahrnehmen, ja, wie mache ich das, worunter du verstehst, den Horizont, oder worunter wir verstehen, ich sehe es ja im Prinzip genauso wie du, wie erweitere ich meinen Horizont hier, ja, wie mache ich das, kann ich überhaupt hier einfach alleine losziehen und im nächsten Dorf kann ich jemanden ansprechen, der mir irgendwie weiterhilft oder so, weißt du, sondern die sehen zuerst die Möglichkeit, okay, ich gehe halt ins Reisebüro und die Frau im Reisebüro empfiehlt mir, na, fahr in die und die Stadt, ja, da gibt's die und die Hotels, da versteht man dich, da ist alles cool, da wirst du 4 Wochen Spaß haben, so, weißt du?
Aber das ist ja auch vollkommen legitim, also für manche Leute ist halt auch nur dieser Nostalgiefaktor irgendwie, du kennst es vielleicht auch aus deiner Kindheit so, man geht ins Reisebüro, man bucht eine Reise und dann fährt halt die ganze Familie ganz los, genau. Und die wollen halt einfach nur diese Erholung.
Ganz genau, und das ist ja genau das, was ich meine, ich denke nicht, dass man einen Unterschied, also dass man zwangsläufig einen Unterschied zwischen den Leuten machen muss, sondern Leute, die diesen 4 Wochen Urlaub am Strand machen,
ja,
haben damit auch ihr Bild von einem Urlaub vervollständigt. Klar. Einfach.
Also jeder sucht ja irgendwie nur so seine Art von Frieden so ein bisschen. Und für manche ist es halt, dass sie sich unters Volk begeben und wirklich die Kultur kennenlernen. Für manche ist es einfach, dass sie ausschalten können, dass sie halt weit von zu Hause weg sind und diese ganzen Konnotationen alle nicht da sind. Und es geht wirklich nur darum, dass man den Kopf ausschalten kann mal. Aber ich denke, es läuft eigentlich so, es soll halt auf so eine Grundzufriedenheit hinauslaufen. Und ich denke, das ist bei beiden Möglichkeiten auch gegeben.
Die Frage ist halt, wenn du das jetzt wirklich von so einer analytischen Seite aus angehst und sagst, okay, gehen wir jetzt mal wieder zurück nach Bali. Ja, da fahren jetzt potenziell mehr Leute hin, die da Urlaub machen und dann aber bloß 4 Wochen da am Strand rumchillen. Hm. Und wenn man sich dann anguckt, ob es vielleicht wirklich, weiß ich nicht, mehr Flüge bedeutet und damit mehr Umweltverschmutzung oder so, dann könnte man im Prinzip sich schon hinstellen und sagen, ist okay, ihr habt irgendwie die Möglichkeit, ihr habt auch das Recht, diesen Urlaub zu machen, aber wenn ihr drüber nachdenkt, ist es eigentlich nicht cool, weil ihr könntet eben auch an die Ostsee fahren.
Mhm.
Mit Fahrrad. Ja? Whatever. Also weißt du, was ich meine? Und damit halt dich irgendwie wesentlich nachhaltiger entspannen als.
Meinst du jetzt quasi das, was Fabio gerade meinte, so das verschenkte Potenzial des
Ganzen genau,
sozusagen.
Ganz, naja, oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und zu sagen, es ist mehr Luftverschmutzung oder es ist mehr, generell kostet mehr Geld, was nicht da, also was nicht ausgegeben werden müsste quasi.
Klar, aber wenn du da ansetzt, dann musst du wirklich mit dem Auto zur Arbeit fahren. Zum Beispiel, wenn du eins besitzt. Also dann müsstest du halt noch weiter ansetzen, wenn wir so von Umweltverschmutzung und sowas, was brauchen wir im Grunde genommen, weil es sind ja alles nur Komfortmaßnahmen.
Ich dachte ursprünglich, Chris will vielleicht darauf hinaus, weil er halt diese Frage so hervorgehoben hat, warum sollte man überhaupt reisen, aber
wenn... klar, ich meine, die Frage stellt, also es geht ja mir bloß darum, dass sich die Frage halt durchaus bei jedem gebuchten Flug bestellt letzten Endes, ne? Ich meine, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt irgendwie bei diesem Umweltthema sind, ist natürlich auch die Frage, also das ist... Oder weiß ich nicht, man ist jetzt in so in der Situation, wo man sagt, okay, ich kann irgendwie persönlich was dafür machen, dass irgendwie mein oder dass der CO2-Ausstoß Europas nicht so groß oder geringer wird letzten Endes, ne? Und ich glaube, der Grund, warum viele davon reden, ist einfach, dass es da, dass da halt wirklich diese Möglichkeit besteht, selber persönlich irgendwie einzugreifen, ne? Weil ich meine, wenn du das Ganze jetzt prozentual siehst, irgendwie, welchen Anteil haben irgendwie Flugreisen letzten Endes prozentual gesehen einem CO2-Ausstoß weltweit, er ist halt vergleichsweise gering letzten Endes. Ne? Und vieles, das ist halt immer irgendwie das Problem, ne? Vieles ist dann, kommt dann halt aus China oder in den USA, das sind dann halt so die größten Umweltsünder mit über 50% und der ganze Flugverkehr sind dann halt irgendwie 20%. Ne? Bei dem anderen kannst du aber nichts machen.
Ja.
Ne? Was wiederum bedeutet, du hast die Möglichkeit, irgendwie den mit deinem Flug, den du nicht nach Bali machst, irgendwie das Ganze um 0,04% zu senken. Ne?
Es geht halt, ich weiß nicht, es geht halt super deep, wenn man es wirklich so weiterspinnt, ist es halt.
Ja, ja, klar.
Natürlich. Im Grunde genommen, wir verlassen uns quasi auf Dinge, die wir kennengelernt haben und von denen wir wissen, dass sie möglich sind. Und dann haben wir so diesen Grundgedanken, dass wir das Anrecht darauf haben, sie zu nutzen, wie zum Beispiel eine Flugreise, was für Leute von vor 200 Jahren undenkbar gewesen wäre.
Aus bekannten Gründen.
Aus bekannten Gründen. Aber im Grunde genommen ist es halt unser Unvermögen, auf diese Dinge zu verzichten. Mhm. Die wirklich in Frage gestellt werden müssen und weniger die Maßnahmen an sich.
Ja, theoretisch, aber wenn du halt so eine ethische Seite mit reinbringst, dann könnte man halt sagen, dass aber so Länder wie zum Beispiel Deutschland, wo eben jeder die Möglichkeit hat, solche Reisen zu machen, dann im Prinzip auch in der Verantwortung ist, sich vielleicht die Frage zu stellen und zu sagen, muss ich jetzt wirklich nach Bali fliegen, um 4 Wochen am Strand zu liegen oder eben?
Ja, das stimmt.
Ja. Ja. Ich meine, wir können ja auch mal einfach direkt in die Runde fragen, würdet ihr jetzt darauf verzichten? Also aufs Reisen irgendwie, aus was für Gründen auch immer, um irgendwie die Kultur nicht zu touristifizieren vor Ort, wo auch immer es hingeht, um die Umwelt zu schützen.
Also, naja.
Also ich, ganz ehrlich gesagt, nicht. Das hat aber auch den Grund, dass ich sowieso nicht oft reise. Das heißt, wenn ich mich dann dazu entscheide, zu reisen, dann will ich es halt auch voll ausnutzen.
Ich glaube, ich mache nochmal ein ganz alles Fass auf und dann mache ich es, glaube ich, dazu. Ich glaube, ganz anderer Aspekt, Ich glaube, eine der wichtigsten Herausforderungen, die die Gesamtmenschheit meistern muss in den nächsten 100 Jahren, ist zu verstehen, dass wir ganz hippie-mäßig alle hier zusammen auf diesem fucking Planeten wohnen und wir sollten anfangen, viel besser miteinander klarzukommen, und wir haben mittlerweile die Möglichkeiten, das Fremde und den anderen zu verstehen und nachzuvollziehen, wie der funktioniert, und Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zu verstehen und einfach rauszufinden, dass wir alle hier nur rumsitzen und irgendwie unser Zeug machen. Mhm. Und wenn es dazu führt, dass und wenn es nur ein kleiner Teil ist, dazu führt, dass, wenn Leute viel reisen oder reisen können, sie mit anderen Kulturen und Sachen in Berührung kommen und dadurch wir dem Ziel irgendwie einen Schritt näher kommen, ja, dann finde ich das okay und wichtig. Natürlich muss man wie bei allem als fetter westlicher Mensch verstehen, dass wir hier irgendwie privilegiert sind und dass unser Handeln Konsequenzen hat und dass man vielleicht auch daraufhin sagen kann, ich nehme jetzt irgendwie nicht, genauso wie ich mir denke, ich nehme jetzt die Bahn oder das Fahrrad zur Arbeit, statt ständig allein im Auto zu fahren, ja, kann man sich auch überlegen, muss es sein, dass ich jetzt für meinen Strandurlaub, wo ich wirklich nichts anderes machen muss, nach Bali fahre, oder ob ich das an der Ostsee machen kann. Das kann man, die Entscheidung kann man mit reinnehmen. Trotz alledem finde ich Reisen und Tourismus erstmal was Positives. Und wenn, also, aber ich muss auch nachvollziehen können, dass es Grenzen geben muss, ja, und dass, wenn da Naturschutzgebiet dran steht, dass ich da halt nicht rein, also blöd gesagt, so, dass da halt, dass da halt wir nichts zu suchen haben, und da habe ich eine Verantwortung, das zu akzeptieren, aber da haben auch die Leute vor Ort eine Verantwortung, wenn es ihnen möglich ist, das einzuschränken. Also, so, ja, genau.
Also ich gebe dir voll recht. Ich denke, dass es trotz unserer Möglichkeiten und dem Internet und allem und so immer noch besser ist, quasi einmal in beispielsweise jetzt Japan gewesen zu sein, um nach Hause zu kommen und zu sagen, ich kennen die Japaner jetzt ein Quäntchen mehr als die, die noch nicht da waren, quasi, ja. Aber wie du schon richtig sagst und was ich auch schon meinte, ich denke trotzdem, dass gerade wir als westliches Land dann doch ein bisschen in der Verantwortung leben, zu sagen, wenn es mir nicht darum geht, dann sollte ich es vielleicht irgendwie anders lösen. Und wenn jetzt jemand zu mir kommen würde, um wieder auf deine Frage zu kommen, Chris, und zu sagen, pass auf, dafür, dass du vorhast, am Strand zu liegen, nimm lieber die Reise und die würden wir nicht zulassen, quasi, so mehr oder weniger, dann würde ich es, glaube ich, akzeptieren. Wenn ich aber dann sage, okay, ich fahre aus den und den Gründen dahin und ich will nicht nur am Strand liegen, sondern kann irgendwie nachweisen, dass ich das und das machen will, dann will ich auch, dass man sagt, ja, okay, dann mach's halt auch so. Weil ich denke, dass es eben doch noch der bessere Weg ist, als im Internet auf Wikipedia zu lesen, wie cool Tokio ist.
Ja. Klar. Ich finde es halt ein bisschen schwer dann auch immer, also obwohl ich ja eigentlich auch genau die Position vertrete, finde ich es halt trotzdem schwer, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Ne? Gerade was sowas
ist ja auch eine utopische Frage gewesen von dir, oder nicht?
Ja, so ein bisschen, klar.
Musst du dir mal was vorschreiben.
Ein Gedankenanstoß.
Musst ja bloß irgendwie, wenn du eine Einstellung hast und dich versuchst, selbst dann zu halten, das kann ja schon auch schon mal reichen eigentlich.
Also sind wir uns quasi einig, damit das Reisen nicht nur
selbst. Reisen ist scheiße, Punkt.
Nee, das ist eben nicht nur
selbstsüchtig. Fahrt nicht weg, bleibt daheim. Genau.
Oder sagen wir mal, es sollte nicht nur selbstsüchtig sein.
Ja.
Geht nicht raus, bleibt zu Hause, hört den Podcast.
Ja.
Relax, das ist wie, als wenn ihr unter Leuten wärt. Ich erkläre euch, was ich gesehen habe. Ihr müsst gar nicht mehr dahin fahren.
Ich hatte auch das Gefühl, in Japan zu sein.
Ja, genau. Ich habe auch jetzt überhaupt nicht
mehr das Bedürfnis. Konnichiwa, arigato, mehr weiß ich nicht.
Hi.
Das war wirklich, haben sie auch immer, das war auch immer so mit so einem frohlockenden, das war witzig.
Das finde ich sowieso super, so die Kadenz der japanischen Sprache ist, glaube ich, so meine Lieblingskadenz von allen Sprachen. Weil
Kadenz?
Ja.
Was ist die Kadenz?
Das ist der Wortton, der Tonlaut. Ich weiß nicht, wie es ist. Deswegen sage ich
Kadenz. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst.
Es klingt so voller Purpose und wirklich Ja. Wirklich drin
einfach. Und dabei wurde eigentlich nur Nudelsuppe bestellt.
Genau, ja, genau. Aber es ist halt, es hat so einen Nachdruck einfach.
Es ist auch so ein Singsang und so ein...
Ja, genau. Ich gucke mir auch gerne Anime-Serien oder so. Wenn ich meine gucke, dann gucke ich sie halt auf Japanisch mit englischen Untertiteln, weil mich flasht das einfach.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, definitiv. Geht mir nicht anders, auf jeden Fall. Ja. Nee, vielleicht auch gerade interessant, weil das vor wenigen Tagen gab es irgendwie ein Statement sozusagen von TripAdvisor, das ist ja so mit der größte Player eigentlich, ne, wenn es um Travel im weitesten Sinne geht. Ne? Also einerseits irgendwie die Tipps, wie das halt auch Yelp macht und was weiß ich nicht für Portale, aber eben auch die Vermittlung von bestimmten Geschichten und also Hotels und Co. Und was sie gemacht haben oder was TripAdvisor jetzt bestätigt hat.
TripAdvisor?
Was habe ich gesagt?
TripAdvisor.
TripAdvisor.
Das ist ein TripAdvisor.
Ist zu sagen, wir vermitteln keine Tickets mehr für Attraktionen, die in irgendeiner Weise Tiere negativ beeinflussen und schädigen können. Ne? Also das sind zum Beispiel irgendwie Elefantentouren in Thailand, das sind aber auch irgendwie so Wildlife-Geschichten mit Tigern irgendwo in Indien oder Wale streicheln in Costa Rica.
Da stehe ich dann aber komplett dahinter, weil kein Mensch hat irgendwie das Anrecht, finde ich zumindest, auf fucking Elefanten zu reiten oder Delfine zu streicheln, nur weil es technisch machbar
ist. Ich finde, Elefanten sind unsere Sklaven und wir sollten ihnen zeigen, dass wer der Herr im Haus ist. Und wenn das bedeutet, dass ein paar fette Amerikaner auf den reiten, dann ist es so.
Macht dir die Welt gefügig.
Ja.
Also ich finde, das ist ein richtig guten Schritt von TripAdvisor oder TrapAdvisor. Und weil ganz ehrlich, weißt du, das ist halt genau, ich finde es sogar noch besser, dass sie es erst quasi angeboten haben und dann irgendwann gesagt haben, nee, wir machen das jetzt nicht mehr, weil es dir nochmal so eine Awareness bringt einfach. Und dass gesagt wird, ey, wenn du sowas unbedingt machen musst, dann kümmern dich halt selbst darum, aber wir bieten es nicht mehr an, weil es nicht cool ist. So.
Ja.
Das ist genau die Grenze, die einem deutlich gemacht werden sollte, finde ich.
Ich glaube, was auch hilft, ist eben, also es gab etliche andere Portale, die das schon vor Jahren gemacht haben, aber von denen, also die kennt man halt kaum, ne? Und TripAdvisor ebenso als Global Player letzten Endes ist definitiv ein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite, und das muss man halt auch sagen, und das ist eben die Einschränkung dabei, ist es eben so, dass zwar Tickets nicht mehr angeboten werden von TripAdvisor, aber wer TripAdvisor schon mal benutzt hat, weiß ja, dass man nach bestimmten Sachen suchen kann, die einem dann angezeigt werden, und die Sachen sind halt alle trotzdem noch drin.
Ja.
Ne? Das heißt, das ist vielleicht mal der erste Schritt, aber konsequent bis zu Ende durchexerziert ist es eben nicht, letzten Endes. Ne?
Lass uns hoffen einfach.
Das kommt dann noch.
Für eine bessere Welt. Bessere Zukunft. Ja.
Kein Robbenkloppen mehr mit TripAdvisor.
So, jetzt Peggy oder Terror? Oder also eins ziehen wir noch durch.
Peggy, ich will Terror, weil wir dann auch nochmal so eine ethische Frage haben. Das ist ganz geil.
Eigentlich. Noch eine.
Ich habe aber so Bock auf Peggy eigentlich auch.
Dann lass einfach beides so machen. Was ist denn los?
Hey, was sagst du denn
das
wieder?
Das hat Uwe Bernhard auch gesagt.
Wow.
Oh.
Vielleicht.
Bäm.
Ich habe eigentlich auch auf eine richtig schöne Überleitung gewartet jetzt.
Das war
direkt mit dem Vorschlaghammer.
Überleitung.
Da merkt man, dass du anderthalb Stunden keinen Bock mehr hast.
Da war das.
Nee. Ich habe auch aber das Gefühl, bevor wir jetzt uns verrenken, um irgendwie eine Überleitung zu finden, kann man auch einfach überleiten. Weißt du? Da sind wir einfach nicht straight genug.
Hätten wir einfach diesen komplett einfach, er hätte seine Überleitung machen müssen. Und dann wäre es das gewesen.
Was ist mit den Clowns? Dann wären wir super smooth dabei weggekommen.
Terror jetzt, ja? Okay, so, erzähl mal, was denn da passiert.
Im Paul Terror. Übrigens. Oder guckst du mich?
Ich guck Paul an und spreche mit dir. Das mache ich am liebsten.
was haben wir heute? Den 18. Genau, gestern lief ja in der ARD.
Das Fernseh-Event des Jahres. Ja, TV-Event.
Das klingt ein bisschen nach einem RTL-Teaser, aber tatsächlich lief es auf der ARD, genau.
Ja.
Lief ja, das haben bestimmt auch etliche mitbekommen, irgendwie lief ja das große Fernsehspiel Terror. Wenn mich nicht alles täuscht, da musst du mir vielleicht mal aushelfen, ging es letzten Endes darum, oder vielleicht greifen wir nochmal vor, eigentlich ist Terror
basiert auf einem Theaterstück von Ferdinand von Schirach.
Genau. Der
ja, aufgeschrieben, weiß ich nicht auswendig.
Der dieses Theaterstück eine lange Zeit und in sehr vielen Theatern aufgeführt hat. Und die große Frage, also letzten Endes geht es um eine Gerichtsverhandlung, wo ein Kampfpilot, wenn mich nicht alles täuscht, ja, ne, vor Gericht sitzt und er hat die Entscheidung getroffen, ein Flugzeug abzuschießen, also rein fiktiv natürlich,
ja,
ein Flugzeug abzuschießen, was auf ein Fußballstadion zusteuert.
Genau, das Flugzeug, ein Passagierflugzeug, wurde von einem Terroristen entführt und ist voll besetzt, steuert es auf ein volles Fußballstadion zu. Und der General des Piloten hat keinen Schießbefehl gegeben und der Pilot entscheidet selbst, das Flugzeug mit den Passagieren abzuschießen und dadurch die Passagiere quasi umzubringen, logischerweise, und steht in dem Theaterstück vor Gericht. Ob er jetzt dann schuldig gesprochen wird im 167-fachen Mord.
Zwei Fragen. Das Stadion war voll besetzt.
Ja,
voll
also besetzt. 70.000 Leute gegen 167 Leute.
Zweite Frage, um ARD zu dissen oder vielleicht auch nicht. Wurde der Terrorist einer Ethnie zugeordnet?
Brauner war es. Ich glaube, das haben sie auch so gesagt. Ich glaube, das war der Plot.
Mhm.
Ja,
das und das war der Infotext, wenn du die Dings anmachst.
Und der interessante Part bei diesem Theaterstück und auch bei dem Fernsehspiel war, dass die Entscheidung des Gerichts
das Urteil
quasi nicht verraten wird oder nicht gesagt wird und das Publikum selbstständig entscheiden darf, ob jetzt diese Person schuldig oder nicht schuldig ist. Im Fernsehen gab es dann auch noch quasi ein zwei alternative Enden, also ein Ende, wo er schuldig ist und eins, wo er nicht schuldig war. Danach gab es noch beim Plassberg hart aber fair eine große Diskussionsrunde über dieses Thema. Das haben die also richtig multimedial aufgezogen. Und
das AD-Publikum hat sich übrigens dafür entschieden, ihn nicht schuldig zu sprechen. Ganz am Ende.
Zu 80%, ja.
Zu 80% sogar.
Ja, okay. Und bei den Theaterstücken, hat es in verschiedenen Städten aufgeführt, war es auch, also laut was ich so gelesen habe, meistens, also eigentlich auch immer quasi nicht schuldig und auch immer mit überwältigender Mehrheit, aber 80% war es dann doch in der AD. Mhm. Und dieses Theaterstück basiert halt auf A, einem echten Bundesverfassungsgericht-Urteil. Also es wurde 2005, glaube ich, oder 4, nach 9/11 die Flugsicherheitsgesetze angepasst, worauf das so angepasst wurde, also wenn jemand ein Jurist ist, kann er sich gerne einmischen, aber so habe ich es verstanden, dass man quasi als Bundesregierung und als zur Gefahrenabwehr quasi das anordnen dürfte, dass ein entführtes Flugzeug.
Das ist aber schon ein paar Jahre.
2004. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Gesetz als ungültig erklärt.
Okay.
Das ist quasi der eine Aspekt. Also das ist tatsächlich also quasi eine Diskussion gewesen, die tatsächlich existiert. Und das zweite, wo das so mitspielt, das gibt's schon relativ lange. Das ist das, ich glaube, das heißt Trolley Problem im Englischen. Das ist ein Gedankenspiel. Ein Zug fährt auf eine rast ungebremst auf einen anderen Zug mit Passagieren zu. Mhm. Und es gibt eine Weiche. Und wenn man diese Weiche umstellt, dann würde der Zug quasi nicht auf den anderen Zug, vollbesetzten Zug zurasen, sondern in eine Menge von Gleisarbeitern. Mhm. Also so, keine Ahnung, 100 Zugpassagiere versus 5 Gleisarbeiter. Und eigentlich dreht sich bei dieser ethischen Frage darum, und du stehst am Schalter.
Ja.
So, und was machst du? Mhm. Wenn du nichts machst, fährt der Zug in den anderen Zug und wenn du den Schalter umlegst, fährt der Zug eben in die Menge. Und eigentlich geht's da, arbeitet man sich da eigentlich eher drauf ab, bist du schuldig, wenn du nichts tust, mhm, weil du hast die Möglichkeit, was zu tun, mhm, oder bist du schuldig, wenn du es tust? Also was ist quasi die rechtliche Lage? Und das ist so ein bisschen das Thema.
Es fällt nicht unter unterlassene Hilfeleistung?
Doch, würde es fallen.
Ja. Das ist ja die Frage. Also bist du schuldig, wenn du es tust? Ja, oder bist du schuldig, wenn du es nicht tust?
Genau,
oder bist,
wenn du's nicht
bist du beim
tust,
schuldig?
Ja quasi
du bist bei, also,
im ja. Grunde bist du beim schuldig.
Ja.
Und also schuldig ist so ein bisschen die Frage, weil da vielleicht kommen wir dazu nochmal.
Naja,
und
es geht in den, um den bei dem Gesetzesabschluss darum, wann du schuldig bist. Dass du bei beidem schuldig bist, ist ja so ein bisschen das moralische Dilemma dabei quasi.
Ja, also der erste wichtige Sache, die ich jetzt wirklich auch erst heute gelernt habe und immer noch nicht so 100% erklären kann, aber man muss unterscheiden zwischen ist was Unrecht und ist was und ist eine Person schuldig. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Unrecht ist quasi, wenn du gegen ein Gesetz verstößt, und schuldig bist du, wenn ein Gericht, vor dem du verurteilt bist, beschließt, dass du schuldig gegen ein Gesetz verstoßen hast. Mhm. Das sind unterschiedliche Aspekte bei der ganzen Sache. Und das Problem, es gibt noch ein anderes Problem, dann höre ich auch fast wieder auf. Das ist das The Fat Man Problem. Das ist quasi dieses Paradoxon mit diesem Gleisen umgedreht. Und zwar, du kannst einen Zug aufhalten, indem du einen dicken Mann auf die Gleise wirfst. Also indem du, also der Witz ist quasi, du tötest bewusst eine Person, mhm, um 5 Stück zu retten. Und das ist quasi nochmal ein anderer Aspekt, weil da geht es nicht darum, nicht zu, also weil du tust ja was anderes als einen Schalter umhängen.
Ja, ja, ja.
Du weißt, diese Person ist jetzt tot, mhm, wenn ich das da drauf werfe. Mhm. Und also das ist alles so, sind alles so Aspekte von diesem Theaterstück. Und ja, darum ging's bei dem Theaterstück.
Erinnert mich jetzt auch irgendwie sehr an die ganze Debatte des der selbstständig fahrenden Autos bei Google. Mhm. Ne?
Ja,
das ist ja letzten Endes dieselbe ethische Frage, die irgendwie gestellt wird. Ne? Also wenn das, dass du quasi den Computer innerhalb des Autos so oder das Auto so programmieren musst, in der Unfallsituation, dass jetzt entweder, weiß nicht, du hast halt zwei Optionen. Die eine ist halt irgendwie 3 Menschen umzubringen und darunter ist dann ein Obdachloser oder 5 Menschen, darunter ist aber dann ein Arzt oder andersrum.
Ja, ne? Ja.
Also einfach dieses moralische Dilemma, wer ist lebenswerter letzten Endes, ne? Ja.
Genau.
Was kam denn raus bei diesem Gerichtsurteil? Ich war kurz weg gerade.
Ja, super. Darf ich das den Hörern nochmal erzählen, nur weil du nicht zugehört hast? Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Gesetz, das erlaubt, dass man ein Flugzeug abschießt, was irgendwie quasi klassisches Beispiel, auf dieses Beispiel irgendwie auf ein Fußballstadion zurast, dieses Gesetz hat das Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt. Also hat das quasi aufgehoben. Und die Begründung ist eigentlich auch relativ klar. Das ist nicht mehr, also Bundesverfassungsgericht ist nicht mehr Verfassung vereinbar, weil auf Basis der Menschenwürde kannst du nicht sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Hm. Du kannst nicht sagen, das darfst kein Gesetz erlassen, dass es irgendjemanden das Recht also auf der einen Seite das Recht zuspricht, jemanden zu töten, und zusätzlich auch damit der Person, die getötet werden würde, das Recht abspricht, sich dagegen zu wehren. Ja, das kannst du, das geht nicht. Das kannst du nicht als Gesetz erlassen. Das ist einfach mit der Verfassung nicht vereinbar. Okay. Und deswegen ist das Gesetz abgelehnt worden. Und ich habe einen relativ langen Kommentar zu diesem Theaterstück gelesen von Thomas Fischer. Der ist schreibt Kolumnen für die Zeit und ist Bundesrichter in Karlsruhe. Habe ich auch abgelesen gerade, das habe ich nicht wirklich auswendig gewusst. Und der hat es heftig auseinandergenommen, das muss ich jetzt nicht alles wiederholen, aber
lies es bitte vor.
Ich habe Abschnitte hier, ich könnte es vorlesen, wenn ich
nicht,
wenn, wenn ich nicht schlecht vorlesen würde. Es lohnt sich, das durchzulesen, aber im Grunde hat er das also erstmal niedergemacht, weil es halt irgendwie alles fachlich nicht richtig gemacht wurde, dieses Ding. Und er meinte halt, wenn es so einen Fall konkret geben würde, wäre das grundsätzlich relativ einfach. Der Typ hat Unrecht gehandelt, aber hat im Grunde in dem Kontext Gefahr im Verzug gehandelt und dann kann man ihm dafür erstmal keine Schuld geben. So, das war eigentlich so die Grundessenz. Und das große Problem, was er damit hatte, war, dass man quasi eine relativ komplexe rechtliche Fragestellung in dem Kontext von diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, woher das alles ja passiert, versucht, die Gesellschaft klären zu lassen und eigentlich nichts anderes macht, als die Gesellschaft zu fragen, was findet ihr besser, dass 167 Leute gestorben sind oder dass 70.000 Leute sterben.
Okay.
Und also das ist eine relativ...
Also ist zu simpel gedacht für so einen komplizierten Kontext
sozusagen. Genau, das war so dieses...
Aber ist es jetzt eigentlich so, dass dieses Experiment als Grundlage von irgendwas genutzt wurde oder ist es jetzt einfach erstmal da und man hat jetzt
geguckt? Das ist einfach nur ein Fernseh-Event für Einschaltquoten.
Okay.
Ja. Schade. Das ist nichts anderes. Also, Punkt. Ich habe jetzt ein bisschen euch an die Wand geredet wieder mal, es tut mir leid.
Toll. Aber du hast ja auch das Wissen mitgebracht. Ne?
Ja, es tut mir leid.
Es tut mir leid, dass
ich mich vorbereitet habe.
Dass ich so klug bin.
Ich habe es, wie gesagt, ich glaube, keiner von uns hat es gesehen. Nope. Deswegen haben wir auch keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes Theaterstück war oder ein schlechtes Theaterstück. Ich finde das Gedankenspiel ganz interessant und gerade, weil du vorhin das angesprochen hast, bezogen auf automatisch fahrende Autos, ja, weil wie implementierst du das da? Ja, also wie bekommst du so eine Moralentscheidung irgendwie hin und vor allem eine, wo du im Grunde nicht richtig handeln kannst? Ja, und
ja, aber dann ist es ja gerade gut, dass man sich halt vorher versucht, Gedanken darum zu machen und dann nicht so eine Situation hat, wie jetzt ist auf einmal passiert und wir wissen nicht, wie wir jetzt damit umgehen. So.
Ja. Also gerade zu dieser Geschichte mit den fahrenden Autos gibt es auch ein ganz interessantes, Internetspielchen ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt so eine Applikation, wenn man möchte, das findet man auch relativ schnell bei Google, mit irgendwie zehn immer schwieriger werdenden Levels sozusagen. Und das beginnt halt am Anfang damit, dass man hat halt quasi immer die Situation, dass man ein Auto hat und eine Straße und das muss halt entschieden werden, wo das Auto hinfährt. Und das ist dann halt, auf Level 1 ist es dann halt irgendwie, sterben 10 Menschen oder stirbt eine Person und das wird aber quasi Level pro Level wird das halt schwieriger. Ne? Da werden dann irgendwie andere Leute mit reingemischt sozusagen. Ne? Irgendwie ein Auto voll mit Verbrechern fährt entweder gegen die Wand oder fährt halt eine Schulklasse um. Das ist dann irgendwie Level 2, was irgendwie auch noch simpel ist, also ne? Angeblich simpel.
Ist es simpel?
Ja, das ist halt die Frage. Ne? Was zumindest augenscheinlich simpel ist. Mhm. Ist es letzten Endes natürlich nicht. Und das Ganze wird dann sozusagen immer schwieriger und immer komplizierter, weil dann plötzlich irgendwie auch Kinder im Auto sind und dann ist aber auch eine schwangere Frau auf der Straße und so weiter. Und eigentlich kannst du bei dem Spiel auch nicht gewinnen, letzten Endes. Ne?
Aber darum geht es vermutlich auch nicht.
Nee, natürlich nicht.
Ich habe so viele Leute umgebracht, wie ich konnte.
Ja. Nee, das Spiel ist natürlich auch dazu da, um genau die Frage zu klären, die wir jetzt irgendwie aufgeworfen haben, ne?
Wie löst man halt sowas? Nicht
klären.
Das
hat die Quintessenz.
Die Entwickler, die das sich überlegen, folgendes empfehlen, wenn sie vor so einer Wahl stehen, einfach random. Einfach einmal fährst du die Schulklasse um und einmal fährst du das Auto von der Brücke. Einfach jedes Mal, wenn es passiert, einfach random Entscheidungen treffen, weil was würde denn der Mensch tun? Also der würde exakt das Gleiche tun. Der eine würde in die Schulklasse fahren und der andere würde sich selbst von der Brücke stürzen. Das ist einfach random entscheiden.
Aber bei den automatisch fahrenden Autos oder bei den selbstfahrenden Autos, finde ich, könnte es ja vielleicht schon eine Möglichkeit geben, nämlich zu sagen, okay, wenn du halt, also das Dilemma ist ja, oder was ich habe in einem Radiointerview das Dilemma so dargestellt bekommen, was ist, wenn du jetzt in dem Auto, sagen wir mal, einen 80-jährigen Opa auf der Rückbank hast, ja, der ist so, also sitzt da, ist sehr gebrechlich und jetzt fährt er an einen Fußgängerüberweg und da laufen 3 Schulkinder rüber, ja.
Ja.
Was machst du?
Ja.
Also wen schadest du dem Opa im Auto, weil das Auto ausweicht und irgendwo gegenfährt, oder schadest du den Kindern, weil du es eben weiterfahren lässt? Und da hätte ich gedacht, okay, du musst halt eine Möglichkeit finden, dass das Auto abrupt stehen bleiben kann, ohne dass sich der Mann im Auto verletzt, ja.
Das ist schon klar.
In meiner simplen Vorstellung muss ich halt also eine Möglichkeit finden, diesen Aufprall im Auto irgendwie abzufangen.
Du suchst aber jetzt Weg C. Aber bei dem Dilemma gibt's nicht Weg C. Es gibt entweder sterben 3 Leute oder es stirbt eine Person. Also, weil sonst macht das Dilemma keinen Sinn. Natürlich müsstest du da erstmal
abbrechen. Sonst wäre es kein Dilemma.
Und versuchen, irgendwie Leute zu retten oder irgendwie Leute nur so anzufahren, dass sie nicht gleich sterben oder irgendwie sowas. Aber bei dem Dilemma geht es ja entweder A oder B. Was machst du? Also die Konsequenz ist dir jetzt, die Konsequenz
muss auch klar sein. Wer sagt es? Wer sagt, dass es...
Gott. Ja, sonst macht das Dilemma keinen Sinn. Also du würdest ja immer versuchen, erstmal einen Weg zu finden, wo so wenig Schaden wie möglich passiert, dass also im besten Fall, dass keiner stirbt oder dass nur einer einen gebrochenen Fuß hat oder so.
Es geht ja gerade darum, dass es schwierig ist. Es soll ja eine Grenzsituation
ja,
sein.
Ja, aber ich meine, also was
du meinst das ganz praktisch jetzt.
Genau, und ich würde das im Prinzip auch auf das Dings allgemein erweitern, würde sagen, okay, wenn es dieses Dilemma gibt und es gibt nur Möglichkeit A und die ist scheiße und es gibt Möglichkeit B, die ist scheiße, was kann ich tun, um eventuell eine Möglichkeit C zu finden, die nicht scheiße ist.
Okay, aber was ist, wenn es keine Möglichkeit C gibt? Es gibt keine.
Wir leben in fucking 2016.
Du willst nicht akzeptieren, dass es
ich keine will nicht. Also das ist doch, das also ist doch Grund, scheiße, oder
also nicht? Nee, im Grunde hast du recht. Also im Grunde hast du recht, weil ich glaube, dass wirklich jemand das in eine Software einprogrammieren würde, fahre ich jetzt drei Kinder um oder einen alten Opa. Also das wird nicht passieren. Das heißt, du wirst immer dich auf Unfallsituationen oder irgendwas hinarbeiten und ich glaube, das ist ein theoretisches Problem. Weil du ja genau diese Situation, diese Entscheidung nie kommen wird. Aber du musst schon, also bei dem Gedankenspiel geht es schon darum, du hast halt nur Version A oder Version B.
Aber das Dilemma, denke ich,
entsteht. Die Konsequenzen sind klar. Es ist klar, entweder stirbt einer oder drei.
Aber ich bleib dabei, die Konsequenzen sind nur deshalb klar und das Dilemma entsteht nur deshalb, weil wir halt von der Situation ausgehen, so wie wir sie jetzt haben. Was passiert, wenn ein Flugzeug kommt, wo 176 Leute drin sitzen und es fliegt auf ein Stadion zu, was 70.000 Leute gerade beinhaltet, whatever.
Ja.
Und wer stirbt jetzt? So, weißt du? Aber
wo ist da die Möglichkeit C, dass du sagst, stirbt vielleicht keiner, wenn wir es richtig machen?
Was weiß denn? Wer sagt denn aber, dass es keine Möglichkeit gibt?
Ich sag nicht, dass es die Möglichkeit nicht gibt, aber nach unserem gegenwärtigen Wissensstand ist es halt nicht möglich,
Was mit Kraftschildern? Ja?
Das Flugzeug aber ablenken. Die sind noch nicht...
Was ist mit riesigen
Magneten? Die sind halt noch nicht erfunden, aber
warum
sich jemand hinsetzen und Kraftfelder erfinden.
Warum haut nicht einfach irgendjemand
den setzt sich halt mal ein Wochenende auf den Hosenboden.
Warum haut nicht einfach irgendjemand den Terroristen um? Ja? Also kann nicht so schwer sein, so einen Typen einfach mal...
Was ist mit riesigen Magneten?
Wir müssen dafür sorgen, dass es mehr Liam Neesons gibt.
Definitiv. Ja?
Die ja, Flugzeugen sitzen und vor Ordnung sorgen.
Sind wir uns auch einig.
Aber du meintest gerade, das ist nur eine theoretische Geschichte, dass man in Autos, aber warum nur theoretisch? Rein theoretisch ist das doch das praktische Dilemma auch, wenn du selbstfahrende Autos hast.
Naja, aber jetzt stell dir mal konkret die Situation vor, konkret.
Ja.
Du fährst eine Straße entlang.
Ja.
Ja, mit 60 km/h.
Ja.
Und auf der Brücke stehen 30 Teenager.
Ja.
Da wird es nirgendwo den Moment geben, wo es in dieser Software die Entscheidung gibt, die einzige Sache, die ich jetzt machen kann, ist von der Brücke runterzufahren. Die Entscheidung wird sein, ich werde bremsen. Oder ich werde irgendwie...
Oder ausweichen.
Oder versuchen auszuweichen.
Yeah.
Also es wird niemand
in
die Software einbauen, if 30 Schulkinder auf der Brücke, then fahr die Brücke runter.
Ja gut, aber ich meine, das System funktioniert, so wie ich das verstanden habe, funktioniert ja auch also über Sensoren und so weiter. Also das nimmt ja Hindernisse wahr.
Genau.
Und nimmt auch wahr, ob es Menschen sind oder ob es ein Stein ist oder ein Baum oder wie auch immer.
Vielleicht, ja.
Und du hast eine gerade Straße, jetzt nicht das mit der Brücke vielleicht, aber du hast eine gerade Straße und da rennt ein Kind über die Straße, wo es ja normalerweise stoppen müsste.
Ja.
Aber das geht ja in diesem, also ganz speziell bezogen auf die Google-Autos, geht es ja darum, was eben passiert, wenn der Bremsweg zu kurz ist oder der gar nicht möglich ist sozusagen. Das Auto muss zur Seite fahren.
Ja.
Und da ist aber noch eine Person.
Ja.
Darum geht es ja ganz explizit, ne?
Ja, aber und malst du ein Konstrukt, dass es quasi eine Person vor dir steht und eine zweite Person rechts steht, dann fährst du links.
Aber da steht auch noch eine Person.
Ja, genau. Also es geht ja bloß darum, alle
Eventualitäten
abzudecken.
Dann hupt das Auto ganz laut und also ich meine damit, du kannst, ich glaube, das ist ein theoretisches Problem, weil.
Es gibt auch immer noch den Weg nach oben.
Genau, das hebt einfach ab. Also, nee, aber.
Mit so einer riesigen Sprungfeder unten.
Da kommt
es mal ernsthaft.
Also, 167 Menschen gerade angeflogen, da kann es auch nicht
hinlaufen. Ich glaube nicht, dass dieser Entscheidungsweg tatsächlich implementiert wird. Ich glaube, es gibt einfach Hindernis. Ich muss jetzt dem Hindernis ausweichen. Und wenn das bedeutet, dass ich dem Hindernis ausweiche, weil es ein Mensch ist und nicht, also, und ich fahre nicht drauf zu, sondern ich nehme irgendwie eine extrem scharfe Rechtskurve und nehme in Kauf, dass das Auto sich überschlägt. oder irgendwie sowas, dann wird so eine Entscheidung getroffen werden. Aber also ich glaube, dass also diese Thematik, die wir da haben, ist ein grundsätzliches, erstmal ein theoretisches
Problem. Glaubst du nicht, dass das insoweit durchprogrammiert ist, dass eben quasi diese Ausweichmanöver auch weitere Objekte mit einbezieht?
Bestimmt, aber nicht so weit, dass es quasi für den Fall denkt, dass es keine andere Möglichkeit hat, als eine Person umzubringen. So weit denkt dieses, kann mir keiner erzählen.
Ich glaube, das muss es aber letzten Endes, oder? Ich meine, du bist ja quasi, das ist ja auch die Frage, wie weit bist du als Google haftbar? Ne? Ich glaube nicht, dass Google sich da irgendwelche Schlupflöcher quasi mit Absicht offen lässt, weil sie sagen, na weiter können wir es jetzt nicht programmieren. Ich glaube, dann sagen sie eher, dann bringen wir das nicht auf die Straße letzten Endes. Ich glaube wirklich,
dass das einfach ein zu theoretisches, spitzes Problem ist. Was wirklich nur sich beschäftigt, wo man sich beschäftigt als Gedankenspiel. Also ich glaube nicht, dass es...
Ich meine, diese ganze Diskussion rein theoretisch um dieses Google-Auto gibt es doch nur aus dem Grund, weil die Programmierer momentan vor dem Problem stehen.
Nee, die Diskussion...
Zumindest so, wie ich es gelesen habe.
Nee, ja. Es gibt grundsätzlich die Diskussion, Verantwortlichkeit zu dem Auto gegenüber ist zum Beispiel, was ist, wenn das Ding einen Fehler hat oder einen Bug hat? Und auf einmal falsch fährt oder jemand ernsthaft in Gefahr bringt, weil jemand externes das Ding, diese KI falsch programmiert hat. Ist dann die Person oder das Unternehmen dafür zuständig? Oder ist es immer noch die Person, die das Auto fährt? Ich glaube nicht, dass das gerade die, also ich glaube, ich kann vom Gegenteil überzeugen, aber ich glaube nicht, dass das bin mir sicher, dass sich Google damit beschäftigt, aber es ist so ein abstraktes, theoretisches Problem, wo du im Grunde ethisch dich nur falsch entscheiden kannst. Und du müsstest eine Ethik einprogrammieren, aber die ist so komplex, dass du sie nicht allgemeingültig entscheiden könntest.
Da will ich dir vielleicht auch gar nicht. Also eigentlich nicht widersprechen, aber ja, ich glaube schon.
Ich glaube nicht, dass das selbstfahrende Auto abhält, dass sie dafür keine Lösung gebaut haben, außer mal sehen, was passiert.
Das wird die Zukunft zeigen.
Hey, habt ihr dieses Video gesehen, wo Volvo dieses automatische Bremssystem vorstellt? Nee. Und das sieht aus wie so ein Messehotel oder so, und auf dem Parkplatz davor testen die das aus und du hast einen von diesen Anzugträgern, der sich dann so mit ausgestreckten Armen vor dieses Auto stellt und das Auto fährt an und die wollen halt zeigen, wie es dann automatisch bremst und ihn nicht umfährt. Und das funktioniert halt einfach nicht und der Typ wird voll umgekachelt. Ach, ich habe selten so gelacht, obwohl es eigentlich natürlich echt bitter ist.
Ja.
So viel zu Selbstfahren.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Guck es dir an, Chris, okay. Aber gute Pause auf jeden Fall.
Ich habe nur gehört, dass eins von den, wie heißen die, von Elon Musk?
Tesla,
genau, dass da jemand Blutgerinnsel hatte im Bein und das Ding hat ihn automatisch zum Krankenhaus gefahren und sein Leben hat gerettet.
Wow.
Mhm.
Ich habe nur von einem Typen gehört, der irgendwie, was war das, der hat irgendwelche Warnungen übersetzt und hat irgendwie irgendwas weird, ich mach keinen Sinn darüber zu erzählen, wenn ich nicht weiß, um was es geht. Es gab auf jeden Fall schon einen Fall mit Tesla-Autos, wo ein Tesla-Auto einen Unfall gebaut hat im Modus Selbstfahren, in dem es in einen LKW reingefahren ist und die den Fahrer umgebracht hat. Aber Rechtfertigung von Tesla war, dass der Typ das halt falsch bedient hat. Also er hat irgendwie Warnungen ignoriert und hat irgendwie irgendwas Weirdes ist da passiert noch gewesen.
Das war auch noch nicht so lange her, ne? Nee. Das war so der erste ja. Todesfall irgendwie. Mit einem selbstfahrenden Auto. Ja, Mensch.
Und das Acknowledgement ist ja auch ganz klar, ganz kurz vor den selbstfahrenden Autos, ein selbstfahrendes Auto wird auch Leute umbringen. Auf jeden Fall. Ja. Und ein selbstfahrendes Auto wird auch tragische Unfälle verursachen, wo wir uns im Nachhinein denken werden, das hätte man anders lösen müssen. Mhm. Das wird passieren.
Ja.
Macht aber das selbstfahrende Auto nicht im Ansatz schlecht, weil das ja aktuell nicht besser ist. Mhm. Also ein Mensch macht auch Fehler und der macht statistisch bis jetzt gesehen viel mehr Fehler als ein selbstfahrendes Auto. Und dann sind wir im Endeffekt fast auch schon wieder bei der ethischen Frage. Mhm. Ja? Sind quasi, ist es wert, diese 100 Todesopfer, die vielleicht durch menschliche Entscheidungen hätten verhindert werden können, diese 100 Schüler, die alle random auf der Straße auftauchen, die vielleicht durch ethische Entscheidungen von Menschen am Steuer hätten verhindert werden können, mehr wert oder weniger wert als die zehntausenden Leute, die einfach von besoffenen Fahrern überfahren werden. Mhm. So, ne? So, jetzt unseren, ich weiß nicht, die haben kein Auto gefahren. Ich wollte jetzt die Überleitung machen zu Autofahren, aber die machen zum letzten Hardcore-Thema. Habt ihr mitbekommen, wisst ihr, wer die NSU-Terroristen sind?
Ja! Ich hab mir.
Zähl die mal auf. Kannst du die aufzählen?
Zweimal Uwe und einmal Beate.
Na klar.
Uwe
und Bea.
Weiß die Nachnamen nicht. Ich habe tatsächlich mir diesen. Ich glaube, es war auf Netflix, so einen deutschen Dreiteiler über den NSU-Prozess, also die gesamte Geschichte quasi.
Ja, den müssen sie jetzt nochmal neu drehen, ne?
Und ja, und im ersten Teil ging es halt wirklich um die drei Personen und wie die zueinander gefunden haben und was sie so abgezogen haben und dann letztendlich auch, wie sie eben ihr Ende gefunden haben. Und das ist aber tatsächlich meine intensivste Quelle. Also vielleicht auch nicht die zuverlässigste.
Also eine Netflix-Serie.
Aber ich weiß, dass sie beide Uwe heißen und einmal Beate Zschäpe, die ja immer noch irgendwo sitzt und wahrscheinlich darauf wartet, was mit ihr passiert.
Naja, halt immer in Gerichtsverhandlungen rumsitzt und jetzt ab und zu mal was sagt und sagt, dass sie davon nichts wusste und dass sie das ganz schlimm findet, was sie gemacht haben und so. Nee, der nationalsozialistische Untergrund ist eine Terrorgruppe gewesen, die zwischen 2001 und 1998 bis 2011 durch Deutschland gezogen ist und vermutlich, wobei sie haben es ja gestanden, ne, in ihren Bekennerschreiben, ja. Elf Leute umgebracht haben. Ich glaube, 11 Leute und 9 Leute mit Migrationshintergrund. Ne? Mhm. Das war Uwe Bönhardt, der andere heißt, und eben Beate Zschäpe. Und ich bin irgendwie neulich nachts, und dieser Gerichtsprozess läuft jetzt ja irgendwie seit 4 Jahren oder seit 3 Jahren oder so. Und ich bin neulich nachts aufgewacht, habe diese Eilmeldung gesehen. Tagesschau-Eilmeldung. Und da stand dann dort, mundlos DNA an Peggy-Skelett entdeckt.
Uwe Mundlos. Heißt ja. Übrigens der andere Typ.
Uwe Mundlos. genau, Bühner Mundlos, genau. Mundlos DNA an Peggy entdeckt. Und ich war so ein bisschen, hä? Wer? Wo? Was? Und hab dann erst beim, und dann habe ich gecheckt, Moment mal, die haben die DNA von Uwe Mundlos an dem dieses Jahr entdeckten Skelett, beziehungsweise an einem Kleiderfetzen neben dem Skelett von einem Kind entdeckt, das Peggy heißt und 2004 verschwunden ist.
Okay.
Und das sind, also der Peggy-Mordfall ist quasi so, warum auch immer, ein extrem spektakulärer Kriminalfall der deutschen Geschichte. Und die NSU ist wahrscheinlich auch einer der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Geschichte. Und auf einmal gibt es Hinweise darauf, dass die NSU-Boys dieses Peggy-Mädel, mit der was zu tun hatten.
Eventuell.
Und wenn man jetzt so, also ich habe dann so ein bisschen mich reingesteigert und das so ein bisschen nachgelesen. Und das ist halt ein Kriminalfall, also da müssen sie auf jeden Fall mal einen Film drüber machen, weil das ist einfach, das kannst du dir gar nicht überlegen. Sie haben also, diese Peggy ist verschwunden und ist nie aufgetaucht. Und 2004 wurde dann ein Typ verurteilt, ein geistig beeinträchtigter Deutsch-Türke, der angeblich gestanden hat, dass er sie entführt und umgebracht hat. Und der war dann im Gefängnis und ist 2011, glaube ich, kann sein, dass ich jetzt die Daten ein bisschen durcheinander bringe, 2014 ist der wieder freigesprochen worden, weil die sein Geständnis quasi nicht gültig war, weil er das so ein bisschen angegeben hat, dass er da reingebullied wurde. Und ein weiteres Zeugenaussage, die aussagte, dass er gesagt hat, er hat sie umgebracht, auch zurückgezogen wurde. Mhm. Und der Typ wurde dann wieder freigelassen nach 10 Jahren Gefängnis. Und dann wurde dieser Mordfall wieder aufgedeckt, aufgerollt, und dann hat ein Pilzesammler im Wald die Skelettteile von Peggy gefunden, aber nicht das komplette Skelett. Und bei den DNA-Untersuchungen ist eben aufgefallen, dass Uwe Mundlos an dem Kleid von ihr was zu tun hatte. Und das Spannende ist, dass, also das deckt sich alles so ein bisschen auf gerade, dass Uwe Mundlos auch verdächtigt wurde, 1993 schon einen Jungen umgebracht zu haben.
Okay.
In der Wohnung und in dem Wohnwagen von dem NSU-Attentätern wurden Kinderspielsachen gefunden.
Okay.
Und auch Kinderpornografie angeblich.
Auf dem Laptop von Beate Zschäpe wurde auch Kinderpornografie gefunden. Und dem wurde aber nicht nachgegangen. Also das war so als weird abgezeichnet. Es gibt Zeugenaussagen, dass Beate Zschäpe, die sind ja dann auch, die waren ja auch so auf Ostseeurlaub und so, ne? Und auf so Campingplätzen. Und da gibt es eine, die ausgesagt hat, dass sie ein kleines Mädchen dabei hatten mit blonden Zöpfen. Und das Crazyste finde ich eigentlich, also auch die Gegend passt, weil die ja aus Jena kommen und die Peggy kommt aus Chemnitz oder so.
Aus der Gegend, ja.
Aus der Gegend auf jeden Fall. Und jetzt habe ich neulich noch gelesen, dass die Familie von Peggy wohl auch Beziehungen und entfernte Bekannte hatte in der Nazi-Szene in Thüringen. Lustigerweise habe ich heute gelesen, also wir sind hier noch voll im keiner weiß genau, was passiert ist Modus, habe ich heute gelesen, dass es Drohbriefe an die Mutter von Peggy nach dem Verschwinden gab, weil sie zu dem damaligen Zeitpunkt einen neuen Freund und Ehemann hatte, der Türke war.
Und dass auch sie wohl dem Islam nicht abgeneigt gewesen
sein soll. Genau, sie sich dann dem Islam auch geöffnet hatte und dann so Drohbriefe bekommen hat von wegen irgendwie du Hure und du bist es nicht wert, irgendwie so ein arisches Kind aufzuziehen. Mhm. Weil das halt auch so ein blondes Mädchen mit blauen Augen war und so.
Ich habe heute noch in einem Artikel gelesen, dass auch unter dieser Nazi-Gruppe, in der eben die NSU-Leute da unterwegs waren, wohl auch einen V-Mann gab, der eben für niedere Zwecke Kinder beschafft hat. Mhm. Aus seinem Umfeld eben quasi. Und ich finde trotzdem, dass es alles ein bisschen, also für mich klingt es im Moment noch zu krass, um wahr zu sein einfach. Und wenn man,
super crazy.
Wenn man halt überlegt, ist jetzt halt das Einzige, was gefunden wurde, ein Stofffetzen, wo halt DNA drauf ist und halt so ein paar Sachen, die das irgendwie rechtfertigen würden, also nicht rechtfertigen, sondern belegen würden, aber es ist schon,
das ist schon ein heftiges Konstrukt. Zumal ja auch diese ganze, also ne, ich will das nicht runterspielen oder so, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber das war ja auch, oder also nicht umsonst wurde jetzt alles doppelt und dreifach geprüft auch auf DNA, also auf DNA-Spuren und so weiter und ob das alles stimmt. Weil es gab ja während dieser NSU, also Suche nach der NSU-Zelle sozusagen, gab es ja schon etliche Fauxpas, was irgendwie das Genmaterial anbelangt, ne? Ja. Da gab es ja eine Phantomfrau, deren DNA überall auch gefunden wurde an den ganzen Attentatsorten. Und man hat.
War eine Polizistin dann,
ne? Hab nichts gesagt.
Was sagst du?
War eine Polizistin dann, ne? Nee, besser noch. Das war, also die DNA von dieser Frau, die da gefunden wurde, die wurde ja quasi auch in ganz Europa mit Interpol gesucht und so weiter und so fort. Und dann kam halt vor wenigen Jahren raus, dass die DNA zu der Frau, zu einer Frau gehört, die in der Fabrik arbeitet, die Wattestäbchen abpackt.
Ja.
Ne? Das heißt, die DNA-Spuren von dieser Frau sind halt die DNA-Spuren quasi bei der Verarbeitung reingerutscht.
Ja.
Und das hat sich erst vor kurzem geklärt. Ne? Deswegen sind alle Leute sehr, sehr vorsichtig gerade, was überhaupt DNA-Spuren angeht letzten Endes.
Stimmt, ne? Wobei, also die letzten Aussagen von dem Labor in Jena war, dass das quasi
sicher ist auch. Ne?
Sicher ist, ja. Weil der Stoff nicht in Jena gecheckt wurde, sondern woanders.
Ah, okay.
Also das war nur so am Anfang so eine Verwirrung. Es stimmt aber so, gerade DNA ist ja so ein Ding, was irgendwie auf der einen Seite so eine gefühlt hundertprozentige Wahrheit darstellt, aber es ranken sich auch Verschwörungstheorien um DNA, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gab auch DNA-Patzer und DNA ist nicht 100% DNA. Aber es wirkt halt, die Indizien wirken halt relativ plausibel, man kann es sich jetzt hinkonstruieren, ja. So ein kleines Geschmäckle, was noch irgendwie aufkam, war, dass der Leiter der Sonderkommission, die Peggy suchte, und der auch, dem auch wohl zugeschoben wird, dass dieser Deutsch-Türke fehlverurteilt wurde, dass der gleiche Typ ist, der auch die Sonderkommission zum NSU, also nicht damals hieß es noch nicht NSU, weil die damals diese Morde, diese neun Morde oder diese paar Morde an diesen türkischen Ladenbesitzern und Geschäftsbetreibern, der hat die auch geleitet damals. Und der war auch derjenige, der wohl damals Verdacht hatte, das war ja so der erste Fauxpas bei diesen NSU-Morden, dass man da ganz davon ausgegangen ist, dass es so Milieu-Morde sind, ja. Also wird schon die türkische Mafia gewesen sein, die Türken umbringt. Wer bringt denn sonst Türken um bei uns? So, ja. Und was dazu geführt hat, dass ja dieses NSU-Ding nie aufgedeckt wurde. Also das ist ja aufgedeckt worden, weil die sich selbst quasi bekannt haben dafür, ja. Und sich dann umgebracht haben.
Ach, die leben schon beide, nur die Beate Schäpe lebt.
Ja, die beiden Uwes haben sich umgebracht. Die haben sich gegen, also der eine Uwe hat den anderen Uwe erschossen und hat sich der übrig gebliebene Uwe hat sich dann selbst erschossen. Heißen die beide Uwe? Das kann doch gar nicht sein.
Der hat sich aber in der Haft umgebracht, der zweite Uwe.
Nee, die haben sich beide erschossen.
Ich glaube, der hat sich erhangen.
Nee, dann, das höchstens sogar also mit dem anderen
Ding im Sachsen. In dem Film auf Netflix, ja? Den man glauben muss. Haben sich beide in dem Wohnwagen erschossen. Gegenseitig erschossen.
Okay. Und noch eine Bombe in Luft gejagt in der Wohnung. Ne?
Genau.
Ach, okay.
Und genau, das waren Uwe Mundlos und Uwe Pönhardt tatsächlich.
Warum haben sie, also wie kam der Sinneswandel auf einmal? Haben sie das angesprochen in ihrem Dings?
Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich, da bin ich jetzt nicht so tief drin, ob sie tatsächlich kurz vor der Entdeckung waren.
Ja, ich glaube, es war tatsächlich, weil die kurz davor standen, okay, halt aufgedeckt zu werden.
Okay. Aber nicht wegen, also das Ausmaß ist quasi erst klar geworden, dass die diese 11 Leute umgebracht haben, deutschlandweit. Unter anderem auch eine Polizistin, glaube ich, oder einen Polizisten. Das ist erst klar geworden, nachdem die beiden tot waren und das alles gesichert wurde. Und der große Skandal, deswegen gibt es ja auch diesen Untersuchungsausschuss im Ding, ist, dass der Verfassungsschutz eben V-Männer in deren Szene hatte und nicht klar ist, wie viel der Verfassungsschutz davon wusste.
Okay.
Und vielleicht hätte einschreiten können, sollen, müssen. Und das ist quasi so noch das ganze andere Schauspiel, was nebenbei noch läuft. Also es läuft so dieses Schauspiel Gerichtsprozess Beate Zschäpe seit 4 Jahren, wo versucht wird zu beweisen, dass sie Mittäterin war, wo sie sagt, sie wusste davon nichts und hat immer erst nach den Morden davon erfahren. Und eben dieses nationale, also Nazi-Rechtsterrorzelle, die auch trotzdem irgendwie in Verbindung mit dem Verfassungsschutz bekannt gewesen sein könnte, aber der Verfassungsschutz da irgendwie nicht, also wo hat der Verfassungsschutz quasi versagt an der Stelle? Und jetzt kommt noch die dritte Baustelle,
Peggy.
Kindermisshandlung und was auch immer. Und die reihen jetzt irgendwie voll auf und prüfen alle ungeklärten Kindermorde der letzten 10 Jahre auf DNA-Spuren und so, um rauszufinden, ob der Typ noch
irgendwas. Es gibt irgendwie, ich glaube, noch 9 unaufgeklärte Vermisstenmeldungen in der Zeit, die darunter fallen könnten mit.
Ja, okay.
Ja.
Boah, was für Untermenschen. Zum Glück haben sie sich gegenseitig umgebracht.
Und der Witz ist ja, der Treppenwitz ist ja, dass eins der Meme der Rechtspopulisten und Nazis ist.
Ohne Witz.
Ist ja dieses Kinderschänder aufhängen. Also das ist ja so ein Meme, was sie da haben. Und das macht das Ganze halt nochmal einen ganzen Batzen absurder. Also nicht.
Aber so an sich allein die Geschichte, dass sie da rumfahren in ihrem kleinen Dings mit Kinderspielzeug und Kinderporno auf dem Dings und dann reihenweise Leute umnieten.
Ja.
Und dann quasi auch noch unter dem Auge des Verfassungsschutzes quasi.
Ich will es gar nicht zu überwerten, dass sie einfach Untermenschen sind oder sowas, aber also dass die definitiv einen Schatten hatten, so, also zumindestens die beiden Bönhards, die wohl auch relativ kaltblütig waren. Niemand würde das, also wir hoffen ja immer, dass niemand das machen würde, der keinen Schatten hat.
Meinst du die beiden Uwes?
Die beiden Uwes.
Doppel-Uwe. Doppel-Uwe. Ja. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, ihr hattet recht, die haben sich gegenseitig umgebracht. Wahrscheinlich. Selbst im Wikipedia-Artikel ist wahrscheinlich.
Es gibt noch ein bisschen Hoffnung für Chris' Theorie.
Nee, die ist durch. Die ist gestorben, die Theorie. Mit den beiden.
Ich glaube, wir haben es, oder?
Ja.
Wollen wir noch ein.
Ich finde es auch schön, dass wir auch wieder so fröhlich enden.
Ja, ja, wir sind noch nicht fertig, weil es gibt ja immer noch trotzdem, das hängen wir jetzt ran. Wir beeilen uns einfach und jeder hat nur die Möglichkeit, eine Sache zu empfehlen, okay?
What?
Paul, was hörst du gerade?
Oh, jetzt muss ich ja auswählen quasi.
Ja, musst du.
Schon ein bisschen her seit dem letzten
Mal. Dann nehme ich River von T9. Wow. Ich hatte das ja schon in früheren Folgen angekündigt. Das Album ist jetzt da. Das Album ist großartig. Mir fehlt allerdings so ein bisschen zum Ende des Albums hin noch mal so ein zweiter Peak.
So ein Burner noch am Schluss noch mal.
Ja.
Wer?
T9, eine Kombo aus Talkie Talk, den Produzenten von Audio 88 und Yesin vom letzten
also
Album.
Also Deutsch-Hip-Hop.
Genau.
Deutsch-Rap.
Was sind das? Ein deutscher Rap.
DOS9, dem Rapper dazu. Und wir waren bei der Record-Release-Party. Das war großartig.
Oh, yes, ja.
Und auch das Album ist großartig. Und das ist meine leider einzige Empfehlung für
euch. Ich stand auch neben Audio 88 und Döll und Yesin kurz.
Aber du hast niemanden angefasst.
Nee.
Ich hab's dir da schon gesagt, wir sollten anfangen, mehr Leute anzufassen.
Ja, ich glaube, die hätten sie so cool gefunden.
Vermutlich nicht.
Nee. Also, wenn du denkst, dass Jesus böse guckt, ja, dann steh mal neben Audio 88, der guckt auch böse, ey. Hei.
Ja, der will halt vermeiden von Anfang an, dass jemand wieder ankommt und sagt,
Bock, kann ich nicht mal anfassen? So ein asozialer Hipsterboy, weißt du, der letztes Jahr von ihnen erfahren hat und dann sagt so, ey, ich find's voll cool, wie du so ein bisschen auch die Gesellschaft.
Du hättest hingehen sollen und sagen, ich hab schon deinen Kram gehört, da hast du noch nicht mal geflowt.
Lern mal rappen, Alter, was ich da gehört habe, ist ja nix. Ja? So, Punkt. Fabi, was hast du so gerade?
Da ich mich für eine Sache entscheiden muss, das Danny Brown Album, das neue, ist unfassbar krass.
Unfassbar
krass. Unfassbar krass. Es ist super kohärent. Es ist, geht eigentlich gar nicht mehr in die Richtung Hip-Hop. Er hat auch jetzt unter Warp Records gesigned, die ja eher so EDM machen und sowas. Und es ist bis auf so 3-4 Ausnahmen halt, ich weiß, chaotisch, aber geordnet und meisterlich umgesetzt. Es ist halt wirklich, man muss es hören, um es beschreiben zu können, weil es sind teilweise so Klangkaskaden, über die niemand anders irgendwas machen könnte, gerade aus der Rap-Szene. Aber er kriegt es irgendwie doch hin und quasi das ganze Album, so chaotisch es klingt, das ist alles dazu da, um ihn quasi hervorzuheben als Rapper und das, was er sagt und rappt. Und es ist wirklich gut gelungen, finde ich.
Du hattest ja das schon angekündigt und ich habe es tatsächlich irgendwie einmal geschafft, es zurückzuhören, aber genau aus dem Grund, weil es eben nicht ein leicht
kannst halt nicht einfach
durch. Du kannst dich auch mal so mal anhören und mal schauen, was passiert.
Genau.
Sondern du musst schon so ein bisschen Bock drauf haben und sagen, jetzt gehe ich mal auf die Reise. Mhm. Und ich bin gespannt. Also die Reise werde ich noch begehen, definitiv.
Ich habe es mir auf deine Empfehlungen auch angehört und ich gebe aber auch ganz ehrlich zu, dass es so 2-3 Momente bei dem Album gab, wo ich dachte, okay, normalerweise würde ich jetzt hier einfach ausmachen, glaube ich. Okay. Das ist schon krass.
Chris, okay, so. Und du noch am Schluss eine Empfehlung?
Wie immer nicht musikalisch, geil, aber auf Anraten mehrerer Leute habe ich tatsächlich endlich mal Rick and Morty gesehen.
Nice.
Beide Staffeln, die draußen sind und die dritte kommt erst im nächsten Jahr. Mhm. Oder dieses Jahr, irgendwie Ende des Jahres.
Nee, nächstes Jahr.
Okay, nächstes Jahr, was Fabio sagt. ja, das ist von Dan Harmon, derselbe Typ, der Community letzten Endes ins Leben gerufen hat.
Und Justin Roiland.
Der und Justin Roiland, genau.
Macht beide Stimmen.
Ja, was Fabio gesagt hat. Wie BoJack Horseman letzten Endes, was ich irgendwann auch schon mal hier angeteased habe. Trickfilm-Serie für Erwachsene mit überraschend viel Tiefgang.
Extrem
Tiefgang. Und
so, dass man nach der einen oder anderen Folge so ein bisschen im Nichts sitzt, ne? Und sich so denkt so,
ja,
definitiv. Wow. Das ging jetzt irgendwie mir mehr an meine Existenzängste, als ich irgendwie gehofft habe.
Zumal ja eigentlich die Ausgangssituation oder ja, die Disposition, die man am Anfang hat, nämlich die des verrückten Wissenschaftlers mit seinem Enkel, glaube ich, ne, was ja so sehr stark auf dieser Doc Brown, Marty McFly zurück in die Zukunft Welle reitet und am Anfang eigentlich eher so wie so ein Gimmick wirkt. Also wird relativ schnell deep. Und was ich tatsächlich besonders gut fand, ist, was man nämlich rausfindet, ist, dass vieles improvisiert ist. Ne? Also das wurde zum Teil erst eingesprochen und danach animiert, was halt wiederum dazu führt, dass die Situationen einfach sehr frisch, witzig sind und gleichzeitig dann doch ein bisschen deeper. Ne? Also ja, Rick and Morty auf jeden Fall bei Netflix, die ersten beiden Staffeln. Oder die erste Staffel, glaube ich. Wer Bock hat auf Erwachsenenunterhaltung,
Bisschen Erwachsenenunterhaltung?
Der besonderen Art.
Der besonderen Art, ja. Aber kein Tentakelporn. ja, Johannes, und bei dir? Was geht da so?
Ich beschränke mich auch auf ein Album von einem Künstler, von dem ich noch nie was vorher gehört habe. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ich hoffe, dass Fabio den Namen kennt. Mhm.
Isaiah Rashid.
Isaiah Rashid. Rajat. Wenn dann Rajat, weil der Arm
ist. Ah, nee, Rajat, genau.
Isaiah Rajat.
Ja.
Platte The Sun's Tirade. Sun's Tirade.
Sun's Tirade.
Kam so aus dem Nichts und ich habe irgendwo ein Video gesehen, glaube ich, dazu. Hä? Geil. Und hab die Platte sehr gerne und höre sie auch ganz viel. Wahrscheinlich das Gegenteil von Danny Brown. Eher so, kommt so daher und macht eine gute Rap-Platte. Ist irgendwie ein Kendrick Lamar-Feature drauf, was ziemlich geil ist. Und ich glaube, der kommt auch so ein bisschen aus dieser Top-Dog-Ecke.
Ja, ja, der kommt so aus der Richtung.
Und was ich an ihm jetzt schon feiere, ist, dass er irgendwie in den zwei Videos, die ich gesehen habe, hat einfach mal eisenhart Adiletten und weiße Tennissocken an, was so ein bisschen das Gegenteil von dem coolen Rapper ist irgendwie, aber also außer sie haben halt irgendwie schon Bademantel aller YSL No Plug an, ja? Alten Namen sage ich nicht mehr. Aber kann ich empfehlen. The Sun's Tirade, amerikanischer Rap. Für alle, die das Danny Brown Album nach dem fünften Track ausmachen mussten, macht doch mal das an.
Genau.
Das war 10, 2, 4. Heute mit Fabio.
Hi.
Und mit Paul.
Tschö.
Und mit Chriso.
Ciao.
Und mit mir, Johannes. Eine schöne Zeit wünsche ich euch da draußen.
Wow, geil.
Danke.
Ja.
Genießt das Leben, wo ihr könnt. Ich hoffe, wir dürfen auch wieder Gäste sein beim nächsten Mal.
Passt auf euch auf.
Lasst euch nicht anquatschen.
Ja, und fahrt mal nach Japan.
Ja, warum nicht? Tschö.